Herzlich willkommen hier bei der mittlerweile 12. Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt mit dem Vincent von MMA auf Deutsch.
Moin moin.
Und mit dem Remo von MMA Inside.
Servus.
Und heute habe ich keine Frage zu Beginn, sondern eine Bitte. Und zwar haben wir als Octagon-Podcast ein Twitter-Profil eingerichtet. @Octagon-Podcast. Ja, dort bekommt ihr immer die aktuellsten Neuigkeiten zum Podcast. Einfach da zum Beispiel letzte Woche die Episode ausgefallen ist. Folgt uns auf Twitter, dort werdet ihr immer ja bestens informiert. Und ich möchte gleich mal mit einer neuen Kategorie einsteigen in die 12. Episode. Und zwar der Social Media Post der Woche ist ein Award, ein Preis, sage ich mal. Jetzt kein physischer Preis, das heißt, man kann ihn sich nicht an die Wand hängen. Noch nicht, vielleicht kommt es ja noch. Und den vergeben wir für besonders schlaue und intellektuell anspruchsvolle Social-Media-Posts in der
MMA. Der Gewinner ist Donald Trump.
Moment, in der MMA-Szene.
Ach so.
Und über Donald Trump können wir gerne später reden. diese Woche geht der Preis, gut, es ist ein Facebook-Post vom 13. April, diese Woche geht der Preis an Nick Hein. Herzlichen Glückwunsch.
Yay. Applaus für Nick Hein.
Wir bräuchten so ein Soundboard.
wie bei TV Total, ne? So ein Nippel.
Ja, so ein Tusch oder so, ja.
Auf jeden Fall hat Nick Hein auf Facebook geschrieben: Keiner kommt ernsthaft auf die Idee, einen NBA-Spieler oder Bundesliga-Profi anzuschreiben, ob die mal ein paar Trainingstipps haben oder Bock auf ein Training. Manchmal fasse ich mir echt an die Birne. Ich glaube, ich bin einfach zu nett. Leute haben echt keine Ahnung. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann drei Emojis. Egal. Hauptsache, in Anführungsstrichen, Bauer sucht Frau. Ja. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch für den Social Media Post der Woche. In meinen Augen, wenn ich ehrlich bin, ein kleiner Anfall von, ja, wie soll ich sagen, Überheblichkeit, sich mit einem NBA-Spieler zu vergleichen. Wenn man abgesehen von den Heimspielen, sage ich mal, also abgesehen von den Kämpfen in Deutschland, nur in den Prelims kämpft, aber gut, NBA-Spieler, die verdienen ja auch nicht so viel, ne? Die sind ja auch eher so Kreisliga.
Ja, also ich habe den Post vorher noch nicht in seiner vollen Länge ausformuliert gesehen oder gehört. Also höre das jetzt zum ersten Mal. Aber ich finde das okay, dass man sich vergleicht. Nur glaube ich einfach nicht, dass das stimmt. Auch, ne? Ich meine, warum sollte man NBA-Spieler nicht nach Trainingstipps fragen?
Ja, das ist ja auch Quatsch. Also ich finde, für diesen Post, ich weiß gar nicht, es müsste sowas geben wie die goldene Himbeere. Kennt ihr die goldene Himbeere?
Ja, das ist so eine Art, goldene Himbeere der MMA-Welt.
Ja, und die hat sich Nick Hein mit dem Post, finde ich, redlich verdient. Also da kann man nicht dran, da gibt es nichts dran zu rütteln. Sich da zwischen den Zeilen zu vergleichen mit der Popularität, also beziehungsweise mit den NBA-Spielern zu vergleichen und mit Bundesliga-Fußballprofis zu vergleichen, finde ich, ist schon ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen vermessen.
Findet ihr, das ist das Problem?
Und sich dann noch drüber aufzuregen, dass man solche Anfragen bekommt und zu sagen, das würde kein NBA-Spieler oder keiner würde auf die Idee kommen, einen NBA-Spieler oder so auf sowas anzusprechen, das ist ja grundsätzlich schon mal Quatsch. Natürlich gibt es solche Anfragen immer mal wieder. Mhm. Und Leute holen sich Tipps, Fans holen sich Tipps, wie machst du das, wie trainiere ich am besten das. Das siehst du ständig auf allen möglichen Social-Media-Accounts von Bundesliga-Profis oder eben auch von anderen Sportlern, die relativ populär sind. Also das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Und ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann einfach mal zurückschreibt, also öffentlich zurückschreibt, ja, ich mache, keine Ahnung, ich trainiere montags, mittwochs dies und freitags das. So, damit bricht niemanden einen Zacken aus der Krone. Ich kann es insoweit verstehen, Nick Hein, als dass natürlich solche Anfragen nach gemeinsamen Trainings eigentlich fast nicht zu realisieren sind. Das ist mir schon klar, das sehe ich ein. Aber sich drüber aufzuregen, dass man Anfragen bekommt, bezüglich irgendwelcher Trainingstipps, finde ich jetzt gerade, wenn man so einen Status hat wie Nick Hein, der ja nicht im geringsten vergleichbar ist mit dem eines Bundesliga-Profis im Fußball, finde ich es echt total vermessen. Also, ja. Nick Hein, Applaus, hast du gut gemacht, der Preis ist verdient.
Ich muss sagen, Bas Rutten kennt er ja. Remo, du hast ja auch Kontakt mit ihm, mehr oder weniger. Der hat ja auch eine YouTube-Reihe mit MMA-Tipps. Und Habib Nurmagomedov, gut, eins muss man sagen, Habib ist natürlich im Leichtgewicht nicht ganz so weit oben wie der Sergeant.
Das ist natürlich,
zeigt auch seine kompletten Trainingscamps, zum Beispiel jetzt zu UFC 223 auf YouTube.
Ja, okay, nochmal was anderes, aber, ne?
Also, ich weiß nicht, also ich meine, wenn man die Zeit hat, wenn man eine Fanbase hat, dann engagiert man sich doch für die Fans, denn die kaufen meine T-Shirts, die kaufen mein Buch, was gar nichts mit MMA zu tun hat, sondern eher mit meinem ehemaligen Beruf als Polizisten, und dann möchte man doch auch den Fans etwas zurückgeben, denn die Fans sollen immer kaufen, aber wehe, es schreibt mal einer, hast du mal einen Trainingstipp für mich? Eins muss ich aber sagen, an sich ist Nick Hein sehr freundlich, also er hat mir auch auf Facebook mal geantwortet, als ich ihm geschrieben habe. Ich habe ihm aber auch nicht nach Trainingstipps gefragt. Da muss ich sagen, ist er freundlich, aber ich finde, dieser Social Media, dieser Facebook-Post war ein Reinfall. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es ja jemand anders, aber...
Also ich finde es nicht schlimm, dass er sich verglichen hat mit einem NBA-Spieler oder einem Fußballspieler. Sowas passiert einfach zu oft. Und das ist auch okay, man kann das machen. Und ich habe auch kein Problem, wenn er sagen würde, nö, ich habe keine Tipps. Aber dass man sich öffentlich darüber beschwert, Anfragen zu bekommen, ich meine, das ist doch auch ein Kompliment, wenn jemand Nick Hein fragt, ey, ja, hier, du hast Ahnung, meiner Meinung nach hast du Ahnung, hier kannst du mir ein paar Tipps geben, damit ich mich optimieren kann oder anpassen kann hier. Du übernimmst hier quasi eine Vorbildfunktion, und sich dann darüber aufzuregen, also für mich wäre so eine Anfrage ein Kompliment, ne? Und das finde ich eigentlich ist das große, ja, Malheur hier.
Ich sag mal so, es gibt ja dieses bekannte Sprichwort, der Ton macht die Musik.
Ja.
Und zu sagen, man fasst sich an die Birne von Fragen, die man von Fans gestellt bekommt, von Leuten, die seine Karriere verfolgen und ein Fan von ihm sind, die seine Facebook-Posts liken und so weiter, da fasse ich mir doch nicht an die Birne. Ich kann ja sagen, nee, kann ich nicht, ich bin im Trainingscamp und so weiter und so fort, aber von oben herab zu reden und zu sagen, ey, ich bin bei der UFC...
Wie könnt ihr es wagen, mich zu fragen?
Eben, ich bin bei der UFC, ich habe keine Zeit für so einen Kack. Also jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, finde ich nicht gut.
Ja,
und
er stellt sich über seine Fans damit halt, ne?
Ich denke, jemand, der bei der UFC ist und nicht gerankt ist, also die Rankings gehen ja nur bis zu den Top 15, ne? Jemand, der nicht gerankt ist, kann man auch nicht mit einem Bundesliga-Profi vergleichen. Gut, vielleicht mit einem vom HSV, vom Kaiserslautern oder so, aber nicht mit, man kann sich nicht mit Dortmund vergleichen oder Bayern oder Schalke oder
was weiß ich. Ja, also Nick Hein hat doch schon einen entsprechenden Rekord mit 14-2, aber da sind so viele Decisions drin, dass er wirklich
wie viele Kämpfe hat er denn in den letzten 3-4 Jahren?
Keine Ahnung. Ich habe seine Karriere nicht aktiv verfolgt.
Er war ja in letzter Zeit öfter zu sehen als ehemaliger Polizist. Es ist immer der ehemalige Polizist. Sein Facebook-Bild zeigt ihn in Polizeiuniform.
Ja, hier neun Entscheidungen, 4 Submissions, ein K.O.
Ja, also Nick Hein ist halt der deutsche Decision-Nator, muss man halt so sagen. Und wenn
ja, der Dana White, Jimmy
wenn
Dana Rivera, White
sich, der Deutsche. Wenn Dana White sich aufregt über den Kampfstil von Tyron Woodley, der wäre nicht unterhaltsam und langweilig, oder dann frage ich mich, was würde der wohl über Nick Hein sagen?
Ja, gar nichts, ne?
Ja.
Du, ja, der würde ihn einfach gegen GSP antreten lassen. Jetzt, wie kann man jemanden wie Tyron Woodley mit, das geht ja gar nicht, Tyron Woodley mit einem in die Kainz vergleichen, also.
Ja,
Tyron Woodley
ist
der zweite Bundesliga.
Es geht ja nur um den Kampfstil, um den Unterhaltungswert.
Tyron Woodley ist einfach nicht so populär.
Weil Dana White sich ja immer beschwert über Tyron Woodleys Kampfstil.
Ja,
der wäre halt langweilig und nicht sehr unterhaltsam. Und das
also gut,
kann man natürlich genauso auch über Nick Heinz Kampfstil sagen. Er ist nicht unterhaltsam. Also er ist nicht der spektakuläre Knockouter oder Submission Artist. Er ist halt der Decision-Nator.
Gut,
ne?
Und eins.
Da hat er, finde ich, halt.
Der Decision-Nator.
Also ich finde halt, der lehnt sich mit so einem Post ganz schön aus dem Fenster. Er ist weder so erfolgreich wie Conor McGregor, noch ist er so unterhaltsam wie Conor McGregor. Also ich finde nicht, dass er
auch, den
Status
hat. Das ist auch nicht okay
für
einen Conor McGregor. Das ist einfach
ja,
ein arroganter Post. Du kannst doch nicht...
Ja, natürlich.
Wenn du, wenn Fans dich fragen, dann kannst du doch nicht sagen, hä, wie könnt ihr es wagen, mich zu fragen? Sowas geht auf keinem Level. Conor McGregor kann sich sowas halt leisten.
Von einem McGregor würde ich sogar erwarten.
Ja, genau.
Colby Covington oder sowas.
Genau.
Aber die da zumindest verstehen, zumindest nachvollziehen können vielleicht.
Ja, aber das
weil
ist halt
Leute,
nur so ein kleines...
Leute wie McGregor stehen doch in einem ganz anderen Rampenlicht als ein Nick Hein. Und auch NBA-Spieler und Bundesliga-Profis, die haben doch einen ganz anderen Druck hinter sich, eine ganz andere... Das Umfeld ist doch völlig anders. Und trotzdem finden viele von denen die Zeit, über ihre Social-Media-Accounts oder so mal irgendwelche kurzen Tipps zu geben. Und ein Nick Hein will uns weiß machen, er hat die Zeit dafür nicht. Also
sagen wir es mal so, ich verstehe es, wenn er jetzt nicht jedem Einzelnen schreiben kann, ja, so sieht mein Training aus und so weiter, schick mir deinen Trainingsplan, ich guck, was du besser machen kannst. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht
kann
ja nicht,
er doch statt
ich sag mal so,
statt diesen
ich habe
keine Zeit.
Ich sag mal so, es geht mir nicht darum, dass er sowas nicht machen will. Er ist ja auch gerade im Trainingscamp für 2024 und so weiter. Ist ja alles komplett plausibel. Das Problem ist aber der Ton. Wie er es rüberbringt, wie er es sagt, das verdient einfach den Social Media Post der Woche. Und wie gesagt, er macht seine Sache gut als UFC-Kämpfer und so weiter. Ist ja auch ganz gut, ja gut, viele Decisions, aber er ist ein guter deutscher UFC-Kämpfer, aber deshalb sollte man nicht gleich seine Rolle übertreiben. Ich weiß nicht, also wie gesagt, das Problem ist ja nicht, also was mich an diesem Post gestört hat, war ja nicht, dass er keine Zeit hat für Trainingstipps.
Ja genau, es ist halt,
aber das Problem ist einfach die Art und Weise, wie er es rüberbringt, dass er keine Zeit hat.
Ja.
Ja, also damit hat er sich sicher keine Freunde gemacht.
Ich habe mir die Kommentare durchgelesen, waren sehr viele übrigens derselben Meinung. Also viele haben geschrieben, Dislike und so weiter.
Ich weiß nicht, wie man da eine andere Meinung zu haben kann.
Oder kommentieren drunter, Hauptsache man soll dein neues Buch kaufen und so weiter.
Ja, ja, klar, und damit haben sie ja recht. Und das spiegelt ja eigentlich auch das wider, was du auch schon gesagt hast und was ich ja auch unterschreibe. Ich meine, er lebt mehr oder weniger von der Fanbase. Die sollen seine Merchandising-Artikel kaufen und sollen dies und sollen das und sollen jenes und sollen Tickets kaufen für die Veranstaltungen, auf denen er kämpft.
Ja.
Aber wenn er dann mal was zurückgeben soll, kommt dann so ein Post. Finde ich total unangemessen.
Hat er wirklich ein neues Buch auf dem Markt?
Auch schon ein bisschen länger, glaube ich.
Aber das ist ja wirklich, das geht ja überhaupt
nicht.
Das
schreibt er doch.
Es ist halt ein Buch über Polizei, über die Polizei. Er war ja Polizist. Er ist ja auch öfter in RTL zu sehen
und so weiter. Es gibt nur einen Grund, das Buch von Nick Hein zu kaufen. Und zwar, weil man quasi Fan ist, weil er eine Art Vorbild ist, weil man was von ihm lernen möchte.
Ja, klar.
Und dann zu wissen, dass seine Hilfsbereitschaft grundsätzlich fast gar nicht existiert scheinbar. aber hier ist mein Buch.
Hey Leute, ja, ich habe leider keine Zeit für euch, aber übrigens, ich habe ein neues Buch rausgebracht. Könnt ihr jetzt kaufen, 15 Euro, Riva Verlag.
Ich finde es ohnehin immer ein bisschen irrefühlend.
Also kurz, ich habe weder eine Ahnung, in welchem Verlag das Buch veröffentlicht wurde, noch wie viel es kostet, war nur ein Beispiel. Bitte nicht zu ernst nehmen
an alle da draußen. Es ist ja ohnehin immer, wenn solche vermeintlichen Promis Bücher veröffentlichen und dann sagen, ich habe ein Buch geschrieben, ist das ja ohnehin in 9 von 10 Fällen eigentlich Blödsinn, weil die das ja tatsächlich gar nicht selbst schreiben. Die erzählen dann ihre Story irgendeinem Autor, irgendeinem Ghostwriter, und der formuliert das dann aus, dass es vernünftig klingt und so.
Das ist also, aber
die schreiben das ja nicht tatsächlich selbst.
Es ist ja auch nachvollziehbar. Also auch Mark Hunt, wenn ich gucke, ich habe mit Mark Hunt ein bisschen auf Twitter geschrieben, tatsächlich. Also wenn ich gucke, wie Mark Hunt mir auf Twitter schreibt, dann hat er zu 100.000% seine Biografie nicht selber geschrieben. Aber gut,
nee, steht auch nicht schlimm. Es ist ja auch nicht schlimm und es ist ja auch ganz klar. Ich meine, ich backe mein Brot ja auch nicht selbst. Ich gehe zum Bäcker und kaufe mir das dort für 2 Euro oder so, weil ich weiß, dass der es besser kann als ich und ich weder die Zeit noch die Muße habe, das selbst zu machen. So, und das kann ja nicht jeder alles können und das kann nun mal nicht jeder auch ein Gefühl, nicht jeder hat das Gefühl für Formulierungen, was gut klingt und so weiter und für Semantik und all das. Und dafür gibt's eben Autoren, dafür gibt's Ghostwriter, die eben diesen Job übernehmen. Das ist ja auch gar nicht schlimm, das ist auch in Ordnung erstmal. Aber dann zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben, also
ja gut, das weiß ich ja jetzt nicht. Ich meine ja nur, dass er hat scheinbar, da steht Nick Hein, Polizei am Limit heißt das Buch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er wörtlich geschrieben hat, ich habe ein Buch geschrieben. Er hat halt ein Buch veröffentlicht mit sich auf dem Cover und sein Name steht auch auf dem Cover.
Ja, aber ich finde das auch schon okay, wenn du sagst, ich habe ein Buch geschrieben und du hast es nicht
geschrieben.
Ja, ich meine, ist doch logisch.
Ich meine, wenn ich jetzt UFC-Kämpfer bin, früher Polizist war, ich meine, natürlich habe ich jetzt keine Zeit, Autor noch zu sein.
Nee, das ist auch absolut vernünftig so, das ist besser so. Aber wenn du den Leuten den Stift selbst in die Hand drückst.
Wir schweifen jetzt sehr, sehr stark ab.
Ja, wir haben noch zwei Bücher in der MMA-Welt, die so ein bisschen in der letzten Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben. Ne? Wir haben das von Cody Garbrandt, das neue, The Pact oder sowas.
Ach, der hat auch ein Buch veröffentlicht.
Ja, da geht's um den krebskranken Jungen und die haben dann einen Pakt zusammen gemacht, dass er Krebs besiegt und Cody Garbrandt im Gegenzug Champion wird in der UFC. Okay,
natürlich schöne Geld.
Und deswegen schleift er da diesen Jungen immer mit. Und das ist auch irgendwie herzerwärmend. Ich habe das ganze Interview von ihm und Chael Sonnen dazu gehört und trotzdem fand ich Cody Garbrandt nicht besonders sympathisch am Ende. Ich weiß nicht genau, wie er das hinkriegt, aber der hat mich irgendwie... Der hat mich irgendwie abgeturnt mit dieser ganzen TJ-Geschichte.
Aber apropos sympathisch, da du gerade sympathisch erwähnt hast und wir gerade diesen Social Media Award hatten, habt ihr gesehen, Colby Covington auf Twitter?
Colby Covington.
Über Colby Covington könnten wir eine ganze Episode
machen. Er hat Infinity War, dieser Marvel Infinity War, ganz großer Hype.
Neuer hat er gespoilert wieder?
Ja, komplett gespoilert.
Oh, geil. Ja, das freut mich aber auch. Weil das mit dem Star Wars, das fand ich schon todeslustig. Das habe ich euch ja erzählt, ne? Dass er den neuen Star Wars gespoilert hat, ohne Warnung. Ja. Einfach direkt Luke stirbt. So, Spoiler Alert, aber das wissen mittlerweile alle.
Die meisten sagen ja Spoiler Alert, bevor man spoilert. Aber
Spaß. Wenn ihr das jetzt nicht gesehen habt,
es war ein Witz.
Genau, und das mit seinen eigenen Fans zu machen, das finde ich so witzig, weil ihm folgen nur Leute, die ihn gut finden auf Twitter und ein paar MMA-Journalisten und ja gut, vielleicht der ein oder andere Hater, aber das ist doch toll, diese Bereitschaft, sich bei jedem unbeliebt zu machen, finde ich irgendwie ganz interessant. Ich glaube, ich bin sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Colby Covington mich auch aufregt und dann ist es vorbei und dann verliert er einen Kampf und dann hat er natürlich das Desaster. Möglicherweise sogar gegen RDA und dann, dann war es das mit Colby Covington, aber...
Also ich finde halt, dass so Leute, also ich verstehe natürlich, was er bezweckt. Natürlich will er Aufmerksamkeit erregen und so. Und er sieht ja, dass es funktioniert. Es funktioniert bei McGregor, es hat bei Chael Sonnen funktioniert, hat bei Tito Ortiz funktioniert, bei Michael Bisping und so weiter. Einfach nur das Maul aufzureißen, funktioniert. Damit bekommt man Aufmerksamkeit und möglicherweise auch Kämpfe, die man vielleicht sonst nicht gekriegt hätte. So, soweit so gut erstmal. Der Unterschied, finde ich, ist nur zwischen diesen ganzen, die ich gerade genannt habe, Bisping, Ortiz, Sonnen, McGregor auch, bei denen wirkt das alles authentisch. Die sind halt so.
Also ja, die, das ist auch gar nicht...
Obwohl's bei Sonnen aber manchmal ein bisschen einstudiert wirkte, aber so, und jetzt kommt's. Es ist okay, dass er diesen Weg geht, erstmal, grundsätzlich. Weil viele das so machen und damit ja auch Erfolg haben. Aber ich finde, bei ihm wirkt es alles so ein bisschen wie eine billige McGregor-Kopie. Er versucht, he's trying too hard, würde man sagen. Also er versucht, es wirkt immer sehr verkrampft bei ihm, finde ich. Und deswegen wirkt es auch unauthentisch. Ich kaufe ihm das nicht ab, wie er sich dort aufhört. Ja. Auch letztens auf der Pressekonferenz, habt ihr das gesehen?
Ja, dieser Schubser, ne?
Wo er mit Kamaru Usman aneinander geraten ist, da verbal. Mhm. Also mit Junior und wie er ihn bezeichnet hat und so. Also
ja, Big Boy Table, etc.
Das war, also ich finde, Covington übertreibt es einfach. Der macht sich lächerlich, finde ich. Das kommt überhaupt nicht authentisch rüber, was er da macht.
Ja, aber man muss ja auch noch sagen, die anderen drei Beispiele, die du da genannt hast und ja, alle erfolgreichen Shit-Talker, wenn man die so nennen möchte, die haben ja noch einen gewissen Charme dabei. Das ist ja nicht alles. Conor McGregor hat ja noch eine andere Persönlichkeit und Chelson natürlich auch. Und wer war da noch das andere Beispiel?
Bisping und Ortiz waren ja auch.
Ja, Michael Bisping. Die haben ja noch einen Charakter, die sind ja noch sympathisch auf einer anderen Ebene. Aber Kobe Covington ist ja ausschließlich so eine aneckende Persönlichkeit. Der macht ja nichts anderes, als sich unbeliebt machen. Und da gibt es dann gar nicht viel zu holen, außer...
Also ich finde, die Sache ist halt die, Emotion. Dass, Conor McGregor ist in gewisser Art und Weise witzig. Also zum Beispiel dieses, Nate can only count to five, kennt jeder.
Ja, aber
who the fuck is that guy und so weiter. Aber Colby Covington beleidigt teilweise unter die Gürtellinie, beleidigt ganze Nationen. Ganze Einwohner.
Ja, dazu wäre Conor McGregor auch bereit, glaube ich. Aber
nicht auf so eine Art und Weise.
Nee, das glaube ich nicht.
Und ganz ehrlich, ich denke einfach, man hat Colby Covington versus RDA bewusst von 2,24 runtergenommen, einfach weil es Sicherheitsbedenken gibt. Weil Colby Covington hat Brasilien so dermaßen beleidigt und da gibt's bestimmt einige Brasilianer, die finden das nicht so witzig. Die lachen da nicht so hart drüber. Und Brasilien ist ja auch ein Land, was einige Probleme hat. Hat man ja vor allem zur WM 2014 gesehen. Und ich denke nicht...
Du meinst in ihrem Fußball...
Ach so, nee, ich meine jetzt nicht das 7:1, sondern gesellschaftlich, politisch.
Ja,
schon klar. 7:1 ist natürlich, naja...
Nee, ich nehme das auch zurück, sorry. Ich glaube auch nicht, dass Conor McGregor bereit ist, unbedingt so die patriotische Ader zu verletzen von Leuten. Ja, eben, dafür ist er selber ein zu großer Patriot. Aber ich glaube, dass er dazu bereit ist, unter der Gürtellinie zu beleidigen. Dass er das
also sowas, was Covington gesagt hat mit Horseface und so weiter über die Freundin von Mike Perry?
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt das. Also nicht unbedingt so tief, wie Kobe Covington manchmal geht, aber trotzdem, dass er auch mal unter die Gürtellinie schlägt. Dazu ist McGregor, glaube ich, auch bereit. Aber McGregor hat ja noch eine ganz andere Seite, die so eine motivierende, inspirierende Seite. Wenn ihr euch mal diese Mini-Doku da mit Ariel Helwani anschaut, das ist doch alles, er spricht über seine Heimat und seine Gratitude und sowas, seine Familie,
Man muss auch immer eins sagen bei McGregor, ich meine, jeder und speziell natürlich auch ihr beide weiß und ihr beide wisst, ich bin mit Sicherheit nicht der Vorsitzende des McGregor-Fanclubs, ganz im Gegenteil. Aber man muss ihm eins zugutehalten, dieser ganze Trash-Talk, den er da immer vollführt, dieses ganze Säbelrasseln im Vorfeld der Kämpfe und so weiter, geht, finde ich, also wirklich zu 95% ausschließlich auf den Gegner. Nicht auf deren Freundin, nicht auf seine Eltern, nicht auf das Land, aus dem er kommt. sondern wirklich nur auf den Gegner. Und was dazu kommt, finde ich, was ganz wichtig ist, nach den Kämpfen, egal ob es Jose Aldo war, ob das Alvarez war, ob das Diaz war, nach den Kämpfen, sobald das Signal zum Ende der letzten Runde ertönt ist, da zeigt sich der wahre Sportsgeist eigentlich von McGregor. Da verhält er sich immer respektvoll Jose Aldo gegenüber, allen gegenüber. Im Oktagon, finde ich, siehst du eigentlich den wahren Sportsmann McGregor. Und auch wie er reagiert auf Niederlagen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als er gegen Diaz verloren hat, das erste Mal. Völlig, also überhaupt keine bösen Worte über Nate Diaz, sondern ganz im Gegenteil, hat ihn beglückwünscht, respektvoll, alles respektvoll abgelaufen, hat dann im Interview im Oktagon zugegeben, okay, er war halt besser heute, jetzt muss ich halt gucken, jetzt werde ich halt zurückkommen, wie es halt Champions machen und so weiter, und gut, sowas kann passieren und so weiter und so fort. Und auch den Gegnern gegenüber im Oktagon noch, wenn ich mich recht entsinne, hat er Jose Aldo nach der Niederlage noch getröstet, noch aufgeholfen und all das. Und dieses Verhalten, finde ich, das ist was ein Covington von sich ja so nicht behaupten kann.
Ja, das ist auch vollkommen unvorstellbar, also, dass er am Ende dann
Covington ist einfach nur ein Rotzlöffel, finde ich. Also der schießt völlig übers Ziel hinaus und versucht, eine billige McGregor-Kopie zu sein. Auch bei dieser Pressekonferenz wieder dunkle Sonnenbrille, Nadelstreifenanzug und versucht da einen anderen Teilnehmer der Pressekonferenz da runterzumachen. Auf eine Art und Weise, die finde ich, nicht mehr in Ordnung ist, die klar eine Grenze überschreitet.
Ja, ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn Leute sagen, die versuchen, Conor McGregor nachzumachen, weil ich sehe das ja, eigentlich
aber bei nicht. Conor McGregor war ja, auch
der hat halt so einen Anzug angezogen, aber ja,
ja
eben.
Ja, also man ist hat der dann, erste, man Conor hat dann, McGregor hat Trash Talk nicht erfunden.
Dasselbe wurde auch über Kevin Lee gesagt, aber Kevin Lee ist ja nicht wie Conor McGregor.
Aber Kevin Lee trägt auch keine dunkle Sonnenbrille mit.
Ja, okay, der
komischerweise
Anzug.
Komischerweise macht das aber Covington.
Ja, Covington meine Güte,
bei der letzten Pressekonferenz und in Kombination mit dieser Sonnenbrille und in Kombination mit seinem Verhalten, da muss man das
ja, naja, also zusammenzählen meine und Güte, sagen, man okay, darf doch einen Anzug anziehen. Die Hälfte der Leute da hatte auch einen Anzug an, so.
Ja, aber die Männer benehmen sich aber nicht, wie als wären sie McGregor. Covington ja, macht's
ich,
aber.
Nee, ich finde nicht, dass er sich so benimmt wie McGregor. Ich finde,
Kobe Covington. Er hat eine eigene Art und Weise und eine richtig giftige.
Also
er hat eine giftige Art und Weise und die hat McGregor nicht. Kobe Covington ist schon jemand Spezielles und auch jemand Eigenes.
Ja, also man kann auch vielleicht sagen, dass sie den McGregor-Zug fahren und wissen so, Shit-Talking, bla bla bla, das bringt Aufmerksamkeit, ja, und dann kann man sagen, McGregor hat das am besten genutzt zu seinem eigenen Vorteil und das ist so die Sache, die sie, aber dass sie eine McGregor-Kopie sind, finde, da habe ich immer ein großes Problem. Ich sehe das überhaupt nicht.
Ich sag mal so.
Bei Covington sehe ich das schon so.
Ne? Ich sag mal so, wenn jetzt Colby Covington ein Puzzle wäre, dann wäre vielleicht Conor McGregor ein Teil von diesem Puzzle, ein Puzzleteil. Aber Conor McGregor wäre nicht das ganze Puzzle. Also ich denke schon, dass er bewusst diese Linie fährt, diese Schiene fährt. Aber ich denke nicht, dass er gesagt hat, ey, ich will jetzt so sein wie Conor McGregor. Denn ich finde einfach, er ist nicht wie Conor McGregor. Also vom Trash-Talk-Level, ich finde Colby Covington um einiges, ja, einfach giftiger, einfach ekliger, einfach beleidigender, einfach, er geht einfach
ja, das,
aber weit unter
doch,
die
das
Gürtellinie.
Liegt doch daran, ja, aber das liegt doch daran, dass er gar nicht diese Eloquenz hat, die ein McGregor oder ein Chael Sonnen haben. Und daher kann er gar nicht so unterhaltsamen Trash-Talk bieten, wie die es gemacht haben. Aber um trotzdem Aufmerksamkeit zu erregen und verbal vom Leder zu ziehen, muss er halt solche Schläge unter die Gürtellinie auspacken.
Aber um eine McGregor-Kopie zu sein, muss er doch erstmal diesen patriotischen Geist haben. Der muss erstmal das gehört zu McGregor dazu, das Ihre sein, ja. Das ist ein großer, wichtiger Teil von Conor McGregor. Und dann natürlich noch die andere Seite, die sympathische, ja, weiß ich nicht, die, wie soll man das nennen? Die Vorbildseite, diese dankbare Seite,
aber
die er hat.
Aber das will er doch gar nicht kopieren, glaube ich.
Ja, okay, aber dann kopiert er ja nur einen einzigen Aspekt und Conor McGregor, wie gesagt, ist nicht der einzige, der Shit-Talking betrieben hat. Also weiß ich nicht, wie man da auf Conor McGregor kommt.
Aber derjenige, der es am erfolgreichsten gemacht hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren.
Ja, genau, das meinte ich.
Und daran orientiert sich ein Colby Covington und setzt sich eben dahin mit Nadelstreifenanzug, mit Sonnenbrille, sieht aus wie eine Kopie von McGregor.
Oh, einen Anzug getragen hat, das ist ja jetzt nicht, dass niemand mehr Anzug und Sonnenbrille tragen darf.
Nein, aber das hat er doch vorher auch nicht gemacht, Covington. Und jetzt kommt er plötzlich an mit Anzügen, mit Nadelstreifenanzügen, dunklen Sonnenbrillen.
Hätte er aber vorher machen können, ne?
Und erzählt dummes Zeug auf Pressekonferenzen. Für mich ist es augenscheinlich so, dass er versucht eben auf diesen Zug aufzuspringen.
Aber merkt ihr was?
Den McGregor eben ins Rollen gebracht hat.
Merkt ihr was?
Ja, wir reden über Covington,
eben,
das will er, das ist doch klar.
Er bringt sich dadurch ins Gespräch.
Darauf zielt es doch ab und das war genau das gleiche
und
Rezept.
Man vergleicht ihn mit McGregor.
Ja, wir sagen ja nicht, dass das nicht funktioniert, was er tut, ne? Nur
natürlich, es funktioniert wunderbar. Wir reden über ihn, wir vergleichen ihn mit Conor McGregor.
Sein
Plan geht auf. Er hat sich einen Titelkampf dadurch geholt, im Endeffekt. Also Interims-Titelkampf, aber er trägt trotzdem Gürtel, wenn er gewinnt.
Ja, ich glaube, wir kommen ja auch nicht auf den gemeinsamen Nenner.
Nee, also es verläuft wieder ins Wiederholen.
Ja, wir haben ja noch einiges zu besprechen, ich glaube.
Aber gut, wenn wir schon über Brasilien reden, wieso reden wir nicht über einen ganz besonderen Brasilianer? Edson Barboza hat gegen
der Mann der Stunde, Edson Barboza.
Was für tolle Überleitung mal wieder, ne?
Gut
genug. Edson Barboza hat gegen Kevin Lee. Aber wir haben vorhin noch über Kevin Lee geredet. Das hätte man jetzt auch als Überleitung. So, wenn wir schon über McGregor-Kopien reden, reden wir auch über Kevin Lee und seinen Kampf gegen Edson Barboza. Ja, gut. Also, Edson Barboza gegen Kevin Lee. Ja, mich hat's ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass Edson Barboza scheinbar sehr wenig aus dem Kampf mit Habib mitgenommen hat.
Ja, was hätte er denn machen sollen?
Takedown-Defense üben.
Edson Barboza hat mit die beste Takedown-Defense in der UFC.
Ja, hat leider weder in diesem Kampf noch im letzten Kampf gegen Habib geklappt.
Ja gut, es hat halt einfach nicht gereicht.
Kann halt nicht immer funktionieren, ne?
Naja, ich meine, schau dich mal Tyron Woodley gegen Damian Maya an.
Ja, aber Tyron Woodley hat eine bessere Takedown-Defense als Barboza. Ich glaube, wenn du deine Takedown-Defense trainierst für ein paar Jahre, dann hast du so ein Balancegefühl und so eine Eleganz in deinen Bewegungen, die kannst du dir gar nicht antrainieren, glaube ich. Ich glaube, du erreichst ein Maximum an Takedown-Defense relativ früh schon und dann wird das auch nicht mehr besser, egal wie viel du trainierst.
Das spielt auch gar keine Rolle, wenn du die beste Takedown-Defense ist doch trotzdem immer noch keine Garantie, dass man nie zu Boden gebracht
wird.
Genau,
und dann weiß man eben nicht, wie gut sind die beiden Wrestler, ne? Ich meine Kevin Lee und Khabib.
Ja.
Ich meine, die haben es ja auch geschafft, abgesehen jetzt von Gleison Tibau, bei Khabib jeden anderen zu Boden zu bringen. Ja?
Also mich hat jetzt, der Sieg von Kevin Lee hat mich jetzt grundsätzlich erstmal nicht überrascht. Nur die Art und Weise ein bisschen. Also ich hätte eher gedacht, dass es mehr im Stand-up abläuft, aber dass Lee eben wahrscheinlich vor dem Hintergrund des Khabib-Fights vorher gegen Barboza eben versucht, wirklich das Ding ständig zu Boden zu bringen. Das hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen.
Es ist ganz interessant, wenn man sich mal Kevin Lees Resümee anschaut. Er hat nur Submission-Siege und ein TKO, aber das auch durch Ground and Pound. Und jetzt natürlich den Barboza-TKO. Aber Lee ist eigentlich kein Stand-Up-Fighter. Macht er eigentlich nicht, sondern der ist wirklich hauptsächlich Wrestler. Ich bin schwer beeindruckt von Kevin Lee.
Ich bin ja ohnehin ein Kevin Lee-Fan.
Ich
finde den gut. Für mich repräsentiert ein Kevin Lee irgendwie auch so ein bisschen die neue, noch ausgefeiltere Generation der MMA-Kämpfer. Mhm. Also
ja, der hat halt auch wieder bestimmte Besonderheiten. Der bringt neuen Stil. Ich finde, dass er so willig ist, immer in The Mount also die Gegner zu mounten und sich quasi in riskantere Positionen bewegt am Boden auch, aber dafür eben auch mehr Erfolg haben kann. Ne? Also wenn du einen Gegner besteigst quasi, hast du natürlich das Risiko, dass der dich runterschmeißt. Und das ist ja auch oft jetzt hier vorgekommen. Tony Ferguson hatte ja auch in der ersten Runde gemountet. Es ist schwierig, das irgendwie zu übersetzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
Gebirget. Oh, Mountain, Gebirge?
ja, bestiegen im Prinzip, ne? Aber das bestiegen. Ist halt auch. Ja, naja, also das ist eine riskante Position. Du kannst einen relativ leicht runterwerfen, wenn er keinen Body Triangle hat. Und trotzdem hast du natürlich auch da, wenn du dich halten kannst, die Möglichkeit ordentlich drauf loszuprügeln. Und dass Kevin Lee die Bereitschaft hat, da immer in diese Position zu wechseln, finde ich ganz interessant, was seinen Ground and Pound angeht, weil bei Khabib siehst du das eigentlich nicht. Der bleibt gerne in Half-Guard oder sowas oder in Side-Control und weil das sind stabilere Positionen, ne? Kevin Lee ist in gewisser Weise ein bisschen wilder, was sein Wrestling angeht, sein Ground and Pound. Aber ich habe jetzt auch nach dem Kampf, das finde ich auch wieder ein super Zeitpunkt, dass er direkt zu Joe Rogan im Podcast gegangen ist, irgendwie einen Tag später.
Khabib Time.
Das war ein super Interview mit Kevin Lee. Ich bin auch absoluter Fan jetzt, muss ich sagen. Dieser Joe Rogan Podcast, ganz interessant. Kann man sagen.
Ja, das stimmt.
Der ist einfach total sympathisch, wenn er nicht diese. Ja, und da ist halt eben die Kritik wieder von einigen Leuten, dass er eine billige McGregor-Kopie sein wollte mal. Ich habe das nie gesehen, aber das war eine prominente Kritik von Kevin Lee. Aber die Leute kommen jetzt, die schließen sich jetzt auf seine Seite. Also wenn man da mal die Kommentare liest, viele davon sind auch, bitte Kevin Lee, sei authentischer. Ne, hör auf mit dem Shit-Talking, weil eigentlich bist du echt ein cooler Typ so. Nur diese Persönlichkeit, die immer Krawall macht, die sich dann mit Chiesa prügelt in der Pressekonferenz, das muss nicht sein, das finden wir scheiße. Du bist besser dran ohne das.
Und ja gut, aber dann wäre es halt nicht mehr Kevin Lee. Ich glaube, ihm kaufe ich das eher ab als einem Covington. Ich finde, dass bei ihm dass es einfach authentischer rüberkommt. Das wirkt irgendwie alles viel natürlicher und nicht so einstudiert wie bei Covington. Also man kann jetzt schwer sagen, lass das eine weg, weil dann wäre es halt nicht mehr Kevin Lee. Naja, er ist eben so. Und ich finde sowieso, dass er, also ich war ja auch schon vor dem Kampf ein großer Kevin Lee-Fan. Ich fand es ein bisschen schade, dass er gegen Ferguson diese Steph-Infection hatte. Ich hätte es natürlich gern mal gesehen.
Mhm. Ja, es ist natürlich möglich, dass da ein Rematch passiert irgendwann. Ne?
Ja, aber selbst dann, ich weiß nicht, ob Ferguson nach der schweren Bein-Knieverletzung mit Anfang 30 dann nochmal auf demselben Level agieren können wird, wie er es bisher gemacht hat.
Das finde ich interessant. Das ist ja, ich weiß nicht, ob Kevin Lee diese Narrative ins Leben gerufen hat, dass Tony Ferguson nie wieder derselbe sein wird. Aber ich weiß nicht, also ich muss erstmal abwarten. Ich kaufe das nicht direkt. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie schwer dieser Eingriff tatsächlich ist. Man sieht natürlich die Bilder von dem geschwollenen Bein und der Riesennarbe.
Also ich denke schon, dass das im Kopf eine Rolle spielen kann. Das ist genauso wie bei Fußballern, die eine schwere Kreuzbandverletzungen oder sonst was hinter sich haben und dann vielleicht ein halbes Jahr brauchten, um wieder spielen zu können. Ich denke schon, dass da im Hinterkopf immer noch so eine kleine Blockade dann ist, eine ganze Weile, wo du eben vielleicht in einer bestimmten Situation doch mal eher zurückziehst, als reinzugehen.
Genau, aber
eben immer mit dem Hintergedanken, was ist, wenn das jetzt nochmal passiert?
Richtig, ja, aber wie viele Fragen? Aber wie viele Situationen in einem Kampf gibt es, die Tony Ferguson dann anders
Ach, da gibt es bestimmt ganz viele. Das fängt ja schon mit Leg Kicks an und das geht weiter mit irgendwelchen Bewegungen im Grappling, ja, wo, du eben Gefahr, also, wo du eben Gefahr läufst, die eventuell mal das Knie zu verdrehen oder so und wo du vielleicht dann früher vor so einer Verletzung das Risiko eingegangen wärst. Danach vielleicht würdest du es vielleicht anders machen.
Ja, aber also wie wird denn das verheilen? Wie stabil ist das Ganze denn dann nachher? Also ja,
das weiß man nicht.
Ich weiß nicht, ob Tony Ferguson nicht einfach wild genug ist, da einen Scheiß drauf zu geben und dann einfach drauf loszukloppen.
Das ist ja ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Er kann ja im Kopf sagen, boah, das ist jetzt, ich mache jetzt trotzdem weiter, aber vielleicht merkt er dann, oh, Moment mal, ich muss doch einen Gang zurückschalten.
Ja, okay, aber das ist jetzt wirklich, wenn es nicht richtig verheilt. Und das ist ja schon wieder eine gewagte These. Nee,
ich glaube gar nicht, dass das damit zusammenhängt. Das kann ja ganz normal verheilen. Aber ich glaube, das ist einfach, bei ganz vielen Leuten ist es einfach eine unterbewusste, das ist gar keine bewusste Handlung, dann zurückzuziehen, sondern das ist mehr so unterbewusst.
Ja, aber ich glaube, Tony Ferguson kann sich ganz gut gehen lassen im Octagon. Ich glaube, er ist einer der Besten darin. Und ich weiß nicht, ob Also, es bleibt abzuwarten, ne? Wenn er wesentlich steifer wird in seinen nächsten Kämpfen.
Ja, was heißt steifer? Ich weiß nicht. Ferguson ist halt auch smart genug, um zu wissen, dass wenn er jetzt mit Anfang 30 jetzt mit irgendeinem Move nochmal eine schwere Knieverletzung riskiert, dass es dann vorbei sein könnte mit seiner Karriere unter Umständen. Also so smart ist er schon. Also
ja, aber nehmen wir mal an, die Ärzte, die ihn da jetzt operiert haben, die sagen dann in 2 Monaten, wenn Tony Ferguson da anruft, ja, also so geben sie den Ganzen noch 1 Monat oder 2 und dann sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Und wenn sie ihm bestätigen quasi, was sein kann, dass das nicht passiert, aber dass das vollkommen verheilt. Ich weiß ja nicht genau, wie man sich davon erholen kann von so einem.
Wie gesagt, das hat meiner Ansicht nach nichts damit zu tun, ob das vollständig verheilt. Das kann ja vollständig verheilen, aber trotzdem.
Genau, aber
will er natürlich nicht, dass das nochmal passiert. Ne?
Ja, okay, aber wenn ihm jetzt jemand sagt, das Risiko, dass das passiert nochmal, ist nicht höher als es sowieso schon am Anfang war, bevor es passiert ist, zum ersten Mal, weißt du, dann glaube ich, fällt da einfach die Angst von Tony Ferguson wieder ab, weil Tony Ferguson hat sich ja nicht durch eine natürliche Bewegung irgendwie einfach den ACL abgerissen, sondern der ist ja irgendwie hingefallen, über ein Kabel gestolpert oder sowas. Wenn das jetzt ein Freak-Accident ist und sowas normalerweise eigentlich nicht passiert, dann und man ihm dann sagt, so, ja, eigentlich ist das komplett verheilt, dann weiß ich nicht genau, ob. Also du musst schon in Tony Fergusons Kopf drin sein und wissen, was passiert ist tatsächlich und wie sich das Knie anfühlt und was also er dazu gesagt bekommt, um sagen zu können, das wird einen großen Effekt haben. Also es ist möglich, meiner Meinung nach, dass er sich komplett erholt davon und dass das keinen Effekt hat. Es ist möglich, ne? Aber auch die andere Seite.
Ich glaube einfach, dass ganz viele Leute und möglicherweise auch Ferguson, man weiß es nicht, allein schon dadurch, dass diese Verletzung passiert ist, die haben so eine Verletzung vielleicht gar nicht auf dem Radar gehabt und jetzt allein schon in dem Bewusstsein, dass sowas passieren kann, das kann schon beeinflussen, unterbewusst. Wenn du eine Verletzung hast, an die du vorher nie gedacht hättest, dass sowas überhaupt möglich ist, und dann hast du die plötzlich, dann weißt du, dass es möglich ist und dass es passieren kann.
Ja, und, aber sie ist nicht im Octagon passiert und er ist über irgendwas gestolpert.
Ja, aber warum soll sie, aber den Schluss daraus zu ziehen, dass sie nicht im Octagon passiert ist und das deswegen auch niemals im Octagon passieren kann.
Ja, okay, aber
ich denke nicht, dass er im Octagon über ein Kabel stolpern kann.
Ja, eben, aber.
Das spielt doch keine Rolle. Die Bewegung, die dazu. Also die Verletzung, die er sich zugezogen hat, kann nun mal nicht nur passieren, wenn man über einen Kabel stolpert, sondern auch bei anderen Bewegungen.
Aber es ist schon ein bisschen situationsabhängig. Wenn du im Auto sitzt und irgendwo gegen einen Baum fährst und dir dann den Fuß brichst, dann wirst du im Octagon nicht dieselbe Sorge haben, wie wenn du dir im Octagon den Fuß brichst durch irgendwie einen gecheckten Leckkick.
Aha, außer du heißt Anderson Silva.
Ja, eben. Also wenn du dir so den Fuß brichst, ja, wie Anderson Silva, oder du bist in einem Autounfall verwickelt, der wo du irgendwie gegen Baum fährst, dann hat das einen komplett anderen Effekt.
Ich sag mal,
Anderson
so,
Silva geht
so
dann zurück in den Ring und sagt, oh, ich muss vorsichtig mit den Legkicks sein.
Ja, genau.
Aber du ziehst doch überhaupt nicht diese Verbindung, wenn du, sag ich mal, in einem Autounfall bist. Und ich sag nicht, dass Tony Fergusons Situation, der Unfall ist wahrscheinlich näher dran an einer Octagon-Situation. Es könnte im Octagon passieren, wenn er irgendwie stolpert, als ein Autounfall. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Es ist nicht dieselbe Situation. Und wenn er wirklich einfach sich verfangen hat in dem Ding und sich dann komplett verrückt gedreht hat und dann hing sein Fuß da und dann ist er irgendwie da noch runtergekippt. Wer weiß, wie dieser Unfall tatsächlich aussah. Aber wenn das irgendwie eine unwahrscheinliche, unnatürliche Situation war, dann heißt das nicht unbedingt, dass er dieselbe Sorge hat, wenn er sich frei im Oktagon bewegen kann.
Also, ich sag's mal so. Sagen wir, ich breche mir meinen Fuß beim Fußballspielen. Dann habe ich beim Fußballspielen diesen Gedanken, oh, ich habe mir meinen Fuß letztens gebrochen hier. Ich pass auf oder ich habe Angst, dass ich meinen Fuß nochmal breche. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt in mein Auto einsteige und denke, oh, ich könnte mir jetzt meinen Fuß brechen. Ich habe jetzt große Angst davor, Auto zu fahren, weil ich mir meinen Fuß brechen kann. Ich denke, das ist der Unterschied. Das heißt, wenn etwas im Oktagon passiert, dann hat man Angst, dass es nochmal da passiert. Wenn jetzt etwas am Kabel passiert, dann hat man Angst, dass es nochmal am Kabel passiert. Aber wenn jetzt etwas am Kabel passiert, habe ich nicht Angst, dass es woanders passiert, weil es mir nicht woanders passiert ist.
Genau, das wäre, ja, das wäre der Punkt. Also das muss man eben dann, das wissen wir halt nicht genau. Aber wenn die Situation halt wirklich Oktagon-fremd ist, die da passiert ist, dann weiß ich nicht, ob Tony Ferguson das so belastet.
Guck mal, wenn du dir beim Skifahren im Winterurlaub das Kreuzband reißt, sowas passiert da, das ist ja gar nicht so selten beim Skifahren.
Ja.
So. Und dann sagst du ja auch nicht, wenn du dann ein paar Monate später Fußball spielst, boah, ich habe mir jetzt das Kreuzband, habe ich mir zwar gerissen, aber es war beim Skifahren und jetzt spiele ich ja Fußball und hier kann das ja niemals passieren. Also.
Nein, du vergleichst jetzt gerade Sport mit Sport.
Es sei denn, dein Kreuzbandriss ist komplett geheilt und alle Ärzte sagen dir, nö, ist alles vollkommen in Ordnung.
Selbst denn, du machst das ja so abhängig von der Heilung.
Du vergleichst Sport mit Sport. Ich sag mal so, wenn ich jetzt draußen stolper und meinen Fuß breche, dann sage ich nicht, komm, ich kaufe mir jetzt einen Rollstuhl, weil ich für immer Angst habe, dass ich mir meinen Fuß nochmal breche. Ich meine.
Nee, aber du bist vielleicht dann beim Fußballspielen das nächste Mal vielleicht nicht mehr ganz so draufgängerisch, wie du es vorher
gewesen wärst. Remo, pass auf.
Naja,
ich gebe dir recht, dass das.
Es kommt drauf an, wenn mein Arzt mir gesagt hat, ich kann Fußball spielen, ohne Sorge zu haben, ja, dann spiele ich Fußball, als ob es keinen Morgen gäbe.
Nee,
wenn mein
das
Arzt
glaub ich
sagt,
nicht.
Pass auf, Remo. Also ich glaube schon, dass das einen Effekt hat auch, ja. Vielleicht hat es gar keinen. Das wäre natürlich ideal, aber wahrscheinlich hat es einen Effekt auf seine Psyche und auf seine Bewegung in Zukunft. Aber ich bin nicht sicher, ob der Effekt wirklich so groß ist. Und wenn das wirklich eine fremde Situation war, wenn jetzt Schumacher im Autorennen einen Unfall baut und dann passiert ihm dieser Unfall, der ihm beim Skilaufen passiert ist. Und dann steigt er, nehmen wir mal an, er erholt sich komplett und steigt wieder ins Auto, ja. Und der Unfall ist aber im Auto passiert, dann. Ne, dann hat er natürlich eine andere Herangehensweise wahrscheinlich. Aber wenn es beim Skifahren passiert, ich weiß nicht, ob Schumacher unbedingt die Verbindung ziehen würde, wenn er jetzt nochmal ins Auto steigen würde. Ich habe mich ja beim Skifahren verletzt, jetzt muss ich vorsichtiger fahren. Weißt du, was ich meine?
Naja, der Punkt ist ja, dass es ja auch darum geht, ob die Verletzung für den Sport, den du ausübst, relevant ist. Und wenn sich ein Tony Ferguson das Knie verletzt und natürlich wohl wissend, dass in dem Sport, den er betreibt und mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient und auch noch lange verdienen will, eben genau das Knie sehr hoch beansprucht wird bei allen möglichen Bewegungen, dann denke ich schon, dass das einen Effekt haben kann auf die Psyche, ob es das letztendlich
auch wird. Naja, ich meine, wenn du Formel 1 fährst bei 300, 400 km/h, dann kann alles Mögliche passieren, was nur passieren kann. Da kriegst du auch, da passiert dasselbe wie beim Skiunfall.
Aber es ist ja auch möglich, dass man ihm sagt, er kann sein Knie wieder vollkommen belasten, so wie vorher auch. Möglich, ne? Vielleicht nicht. Aber
also
ich will ja auch eigentlich nur die Tür öffnen für eine Situation,
in der
Tony Ferguson unverändert zurückkommt. Ich will nicht sagen, hier Stempel drauf, Tony Ferguson wird nie wieder derselbe, so wie Kevin Lee. sondern es ist noch möglich. Es ist möglich, dass wir den alten Tony wiederkriegen. Das will ich eigentlich nur.
Die Frage
nur
ist halt, inwieweit ihn das, wenn es ihn beeinflusst, so weit beeinflusst, dass das diese kleine Lücke, die es noch gibt, leistungsmäßig zwischen ihm und Kevin Lee, dass das diese kleine Lücke schließen könnte. Da bin ich mir eben nicht so sicher, weil ich finde, das Leistungsniveau, auf dem beide sich bewegen, Lee und Ferguson, ist eigentlich fast identisch schon. Also Lee ist echt gut und ich finde auch seine Niederlage gegen Ferguson täuscht ein bisschen darüber hinweg, weil er eben dieses Self-Infection hatte.
Ja, aber ich weiß gar nicht so richtig. Ich glaube, die Self-Infection ist der größere Faktor. Ich habe jetzt leider ein großes Problem damit, wenn Tony Ferguson in Zukunft verliert. Und irgendwann verliert Tony Ferguson, wenn er weiter kämpft. Das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, alle Leute werden dann wieder auf den Zug springen und sagen, ja, es ist wegen seinem Knie. Und möglicherweise ist das einfach nicht so. Ich glaube, es ist gut möglich, dass wir einfach überhaupt nicht einen Unterschied merken. Aber alle sind darauf fokussiert und sagen dann direkt, ah, Tony Ferguson, ja, das war nicht der Alte, der hat sich wieder anders bewegt. Oh, ja, bla bla bla. Das war wegen seinem Knie, dass er jetzt hier ausgenockt wurde. Bla bla bla. Und das kommt garantiert. Das kommt garantiert auf uns zu, aber.
Das kommt mit Sicherheit und es kann halt niemand sagen, ob das dann tatsächlich so stimmt. Weil unter Umständen, wie du schon sagst.
Es sei denn, man sieht es halt wirklich, wenn er wirklich steif ist.
Das kriegst du vielleicht unbedingt gar nicht so mit, unter Umständen, weil, ich sag mal, wenn Tony Ferguson, sagen wir mal, ein fitter Tony Ferguson bei 100% und dann, wenn der diese Dämonen da, sage ich jetzt mal so salopp, im Hinterkopf hat. Ach scheiße, bei der und der Situation sollte ich vielleicht etwas anders agieren, denn sonst könnte das wieder reißen und dann bin ich hier ein Jahr raus und kann vielleicht gar kein Geld mehr verdienen. Also zumindest nicht im Octagon.
Also ich glaube,
warte mal ganz kurz bitte, dass dieser Faktor vielleicht von diesen 100% nur 1% ausmacht. Ja. Und ob wir jetzt den Unterschied tatsächlich bewusst sehen zwischen einem 99% und einem 100% Tony Ferguson, weiß ich nicht. Aber der 99% Tony Ferguson, vielleicht reicht dieser 1%, dieses kleine Puzzleteil, reicht vielleicht schon aus für Kevin Lee, um leistungsmäßig aufzuschließen. Weißt du?
Ja, das kann natürlich sein.
Weil der Unterschied einfach zwischen den beiden nicht so groß ist.
Ja, kann natürlich sein. Habt ihr den Kampf nochmal gesehen? Der ist ganz fantastisch.
Warte kurz.
Ist viel besser
als meine Erinnerung. Ich will noch was zu dem Thema sagen. Und zwar, wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ich wäre jetzt UFC-Kämpfer und wäre jetzt verletzt, genauso wie Tony Ferguson. Ich würde nicht demotiviert werden von meiner Verletzung, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde mir denken, hey, jetzt oder nie. Jetzt muss ich den Leuten erst recht beweisen, dass ich etwas drauf habe, weil ich ganz genau weiß, dass alle denken werden, ich bin nicht mehr der Alte. Und ganz genau dann wird er, denke ich mal, sogar auf Risiko gehen. Denn auch, wenn ihm die Ärzte sagen, hey, alles ist okay, wieso sollte er denn dann noch Angst haben? Vor was sollte er denn Angst haben? Wenn da Leute sitzen, die Besten von ihrem Fach, die mehrere Jahre nur auf dieses Thema studiert haben, wenn die ihm sagen, alles ist okay, wieso sollte er dann sagen, oh nee, jetzt habe ich aber Angst. Ich denke, gerade diese Verletzung nimmt er zum Anlass, um allen zu zeigen, dass sie A, ihn nie beeinträchtigt hat und B, dass er danach immer noch genauso gut, wenn nicht sogar noch besser zurückkommt als vorher.
Das bleibt
nochmal,
halt abzuwarten.
Nochmal, ich denke, dass das unterbewusst stattfindet im Kopf sowas. Ich denke nicht, dass du dir bewusst vornimmst, ich muss jetzt dies und das anders machen, sondern ich glaube, das ist einfach ganz oft unterbewusst und das hat ja auch nichts mit motiviert oder demotiviert zu tun. Das hat einfach nur mit Erfahrungen dann zu tun. Du weißt, du hast dich doch schon mal verletzt, du weißt, du kannst dir diese Verletzung zuziehen, von der du vorher nie gedacht hättest, dass es die überhaupt gibt.
Ja, so. Aber er hat sich ja nicht im Oktagon verletzt.
Nee, aber nochmal, das spielt doch gar keine Rolle.
Es spielt eine Rolle, wie und wo man sich verletzt hat.
Nicht zwangsläufig, glaube ich. Du weißt halt, dass diese Verletzung möglich ist. Grundsätzlich.
Ja, grundsätzlich egal, kann ich ja auch gegen einen Baum fahren. Das heißt ja nicht, dass ich nie wieder Auto fahren werde.
Unter welchen Umständen? So, naja, und jetzt fragt man einen Autofahrer, der schon mal einen schweren Unfall hatte, auch wenn er nicht gegen den Baum gefahren ist, der hat mit Sicherheit auch erstmal Bedenken, sich wieder hinter das Steuer zu setzen. Auch wenn der Unfall, den er gehabt hat, nicht dadurch zustande gekommen ist, dass er gegen den Baum gefahren ist.
Ja, natürlich.
Aber trotzdem hat er natürlich ein bisschen Bedenken.
Ja, natürlich, aber nur weil er sich seinen Fuß gebrochen hat, heißt es nicht, dass er Angst vorm Autofahren hat. Er hat sich seinen Fuß beim Spazierengehen gebrochen. Das heißt nicht, dass er jetzt Angst vorm Autofahren hat, nur weil er sich theoretisch beim Autofahren auch seinen Fuß brechen kann. ja, jemand, der einen Autounfall gebaut hat, hat natürlich Sorgen, wieder Auto zu fahren. Und jemand, der vielleicht, ich weiß nicht, beim Skifahren einen Skiunfall hatte, hat natürlich auch Bedenken, wieder Ski zu fahren. Aber jemand, der beim Ski einen Unfall hatte, hat keine Bedenken, Auto zu fahren.
Nur, nicht dass unbedingt. Nur dass halt die Beanspruchung der Gelenke und vor allem wegen der Beine, ich glaube, beim Autofahren eine andere ist als bei einem MMA-Kampf. Hm. Also insofern
hängt das also ein bisschen. Ich bin schon mal echt mit echt schmerzenden also Waden nicht, aus dem Auto
nicht,
gestiegen.
Also ich weiß nicht, wie du Auto fährst, aber meine Beine beansprucht das mit Sicherheit nicht so wie Tony Ferguson's Beine in einem professionellen MMA-Kampf.
Aber hier ist ja nochmal eine andere Note.
Scheinbar beansprucht ein Kabel Tony Ferguson's Beine mehr als im MMA-Kampf.
Ja, bisher ja. Schon. Aber hier ist ja nochmal eine andere Note. Die MMA-Kämpfer und insbesondere die Spitze der Klassen natürlich.
Also Nikain.
Sind Meister darin, ja, Nikain zum Beispiel, sind Meister darin, über die Odds und über die Zweifel, die andere Leute haben oder die sie auch selber haben, hinwegzustehen, ja. Und wenn Tony Ferguson gegen Khabib kämpft, dann gibt's ganz andere Szenarien, die Leute beschreiben und vor denen Leute waren. Die sagen dann, ah, der wird am Boden gefesselt und dann komplett verprügelt, ja, oder sowas. Also nur als Beispiel gegen Khabib, aber diese Kämpfer sehen sich andauernd als Underdog und denen wird andauernd irgendein Szenario beschrieben, in dem sie sich fürchterlich blamieren oder ja, verprügelt werden oder sowas. Ja, und trotzdem schaffen sie es immer wieder darüber hinwegzustehen. Ja, also vielleicht kann Tony Ferguson das auch einfach komplett ausblenden.
Ne? Und eine Verletzung ist eben noch, vor allen Dingen so eine schwerwiegende, ist eben was anderes als die Gefahr, einfach nur mal einen Kampf zu verlieren. Ich meine, du kannst ja auch nach Punkten verlieren oder so. Die Frage ist halt jetzt, wie es überhaupt bis dahin weitergeht. Wie lange er jetzt überhaupt tatsächlich ausfällt. Also viele sagen ja, dass er vor Herbst ja gar nicht mehr einsatzbereit ist.
Ja, und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Wie alt ist der jetzt?
Ja, Anfang 30,
Mitte, glaube Mitte 30. Ich glaube, der ist Mitte 30.
Mitte 30
schon? Ja. Ich schaue es mal eben nach.
Und wie es halt bis dahin jetzt überhaupt weitergeht im Leichtgewicht. Ich meine, Leichtgewicht...
34.
Ja, lass uns da doch vielleicht weitermachen.
Leichtgewicht ist, ich glaube, Leichtgewicht ist in der Breite am besten besetzt von allen Gewichtsklassen zurzeit.
34 ist Tony Ferguson.
Danke fürs Wiederholen.
Also du...
hast du das gerade gesagt?
Ja, ist okay.
Oh, sorry, habe ich gar nicht gehört.
Macht nichts.
Ja, also du hast in keiner anderen Gewichtsklasse so viele Leute auf dem Top-Level wie im Leichtgewicht, finde ich. Also die Dichte, die Leistungsdichte ist im Leichtgewicht am höchsten.
Genau. Wollen wir den Barbosa Headkick noch thematisieren oder ist da alles gesagt?
Ja, also der Chicken Dance ist natürlich legendär schon jetzt.
Ja, ja, kann halt immer, ich habe das in meinem Podcast so gesagt, dass man immer aufpassen muss, wenn es Momente gibt, wo ein Kämpfer ja auf Gegenwehr stößt oder Probleme kriegt, muss man immer gucken, von wem das was wegnimmt oder auf wessen Konto das was draufpackt. Und man könnte natürlich argumentieren, Kevin Lee war nicht vorsichtig genug, Kevin Lee hat keine gute Defense, weil er sich davon hat treffen lassen und Kevin Lee hat kein gutes Kinn. Aber da muss man eben abwägen, ob das die richtige der richtige Weg ist oder ob man eben sagen muss, ja, aber nee, hier, das nimmt nichts weg von Kevin Lee, sondern das
ganz im Gegenteil,
das geht auf Barbosas Konto. Wir wissen, Barbosa ist der gefährlichste Kicker in ganz MMA und das kann immer passieren und wir wissen, auch Khabib, da war ja, ne, der hätte nur ein bisschen anders landen müssen, der Spinning Heel Kick, und dann wäre wahrscheinlich auch Khabib weg gewesen. Es sei denn, er hat wirklich das beste Kinn
in der
Gewichtsklasse. Ne, also ich glaube, das nimmt nicht wirklich von Kevin Lee was weg, sondern man weiß halt einfach, hier, Barbosa ist immer noch da. Der ist immer da.
Das ist es. Ja, genau. Und das ist genau die Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, aus dieser Situation. Zwei Sachen. Einmal eben, was du sagst, egal mit Edson Barbosa, egal wie sehr er dominiert worden ist im Vorfeld, er ist immer gut für diesen einen Kick, der den Kampf beendet. Immer. Permanent. Von der ersten bis zur fünften Runde musst du permanent aufpassen. Und was das Zweite, was mir gezeigt hat, ist, dass Kevin Lee wirklich auch mal so eine schwierige Situation überstehen kann im Octagon, ohne völlig wie ein kopfloses Huhn da irgendwelche falschen Entscheidungen zu treffen. Er hat genau das Richtige gemacht, genau, was er hätte machen müssen. Er hat halt den Takedown gesucht, hat ihn ja auch gekriegt. Gott sei Dank, muss man jetzt sagen, also für ihn. Und hat im Grunde alles richtig gemacht, hat sich schnell wieder erholt von dieser Geschichte und hat sich dadurch nicht beirren lassen. Also das, die beiden Sachen hat mir jetzt gezeigt. Barbosa bleibt immer gefährlich, permanent, ganz egal, wie er dominiert worden ist. Und Kevin Lee kann auch mal eine schwierige Situation überstehen.
Und dann hat das Kevin Lee danach noch zeigen können, dass er ne, mit ein bisschen mehr Fokus auch Barbosa zu Fuß dominiert. Ne? Das haben wir auch gesehen.
Ja, und das mit dem Verhindern, weil du sagst, er hat nicht aufgepasst. Du kannst nicht immer alles verhindern. Natürlich weiß jeder, dass Barbosa ein gefährlicher Kicker ist, aber du kannst es nicht verhindern. Also nicht immer. Hm. Guck mal, du hast Mirko Krokop gehabt damals bei Pride. Jeder wusste, dass der Left High Kick kommt. Jeder, der mit ihm in den Ring gestiegen ist, wusste das.
Hm. Ja, das kommt natürlich aus Kevin Lees eigenem.
Aber viele konnten es eben auch einfach nicht verhindern. Dasselbe mit Ronda Rousey. Jeder wusste, dass das Hip Toss Armbar, dass das kommen wird. Jeder. Trotzdem konnten es viele nicht verhindern, weil es einfach zu gut ausgeführt war. Und ähnlich ist es halt auch mit Barbosa. Du kannst nicht jeden einzelnen seiner Kicks verhindern. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Du musst immer damit rechnen, das kann immer mal passieren. Und das bedeutet nicht, dass du eine schlechte Defense hast, sondern das heißt dann eben nur, dass Barbosa in speziell diesem einen Punkt einfach so unfassbar akkurat und präzise ist und so schnell. Du kannst es einfach nicht immer verhindern.
Genau, das sehe ich auch so, aber das kommt jetzt auch aus Kevin Lees Mund selbst. Er sagte, er war für einen kurzen Moment nicht da. Und dieser kleine Moment reicht eben aus für Barbosa.
Ja, das reicht aus, um unter anderem einen Kampf zu beenden, in dem er vorher total unterlegen war.
Ja, den hätte er halt wirklich beenden können da, ne?
Ja, um ein Haar wäre das Ding vorbei gewesen. Genau. Hätte in der direkten Folge unmittelbar danach auch nur ein einziger richtiger Treffer gesessen, wäre das Ding vorbei gewesen. Mhm.
Das wäre wahrscheinlich Comeback des Jahrhunderts, oder? Das größte Comeback in der Geschichte der UFC vielleicht noch. Also ich glaube, Darren Elkins gegen Backtick ist im Moment an der Spitze, oder? Als er da 3 Runden dominiert wird und dann irgendwie in den letzten 20 Sekunden knockt er ihn noch aus.
Ja, genau.
Ja. Die Frage ist halt jetzt, wie es weitergeht mit beiden. Also mit Barbosa vor allem. Ich meine, der hat jetzt 2 wirklich schwere Niederlagen hinter sich.
Ja, lass uns doch mal...
Gegen Khabib.
Ja? Lass uns doch mal unsere Dream-Matchups, die wir persönlich am liebsten sehen würden, ausformulieren. Hier in der Spitze der Leichtgewichtsklasse. So, würde mich mal interessieren.
Willst du da McGregor mit reinnehmen jetzt? Oder?
Ja, alles, was ihr so gerne hättet als nächstes, was passiert. Die Matchups.
Also ich hätte natürlich grundsätzlich gerne McGregor gegen Khabib in Russland oder so. Mhm. Das wäre natürlich ein Ding. Und ansonsten würde ich ganz gerne sehen Alvarez gegen Kevin Lee oder Dustin Poirier gegen Kevin Lee. Ferguson ist jetzt leider erstmal raus. Ja. Aber das wären so, also die 3. Die Best of the Rest, sag ich mal. Kevin Lee, Eddie Alvarez und Dustin Poirier, der ja auch den Lauf hat zurzeit. Die 3 würde ich gerne untereinander, egal in welcher Konstellation, sehen. Und dann, was für mich auch noch interessant wäre, wäre natürlich, wenn Max Holloway tatsächlich langfristig ins Leichtgewicht hochkommt.
Okay.
Da ergeben sich ja dann auch noch ein paar richtig gute Sachen.
Und also kein Interesse an Alvarez-Poirier-Rematch?
Doch auch, ich sag ja, die 3, Alvarez, Poirier und Kevin Lee, die 3, da ist es mir eigentlich fast egal, in welche Konstellation die gegeneinander antreten. Das ist alles interessant. Ich würde auch Kevin Lee gerne gegen Khabib sehen. Das wäre auch interessant, super interessant. Ja. Vielleicht sogar noch lieber als Alvarez, obwohl Alvarez jetzt von der Position her eher dran wäre, aber.
Ja, ich glaube auch Alvarez ist die erste Wahl im Moment. Aber Lee wäre das interessantere Matchup, das muss ich sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, obwohl auch Alvarez ich durchaus einen Sieg zutraue gegen Khabib.
Möglich.
Also Alvarez sollte möglich. Man nicht
es
mal
ist besser als Poirier. Also Poirier hat, glaube ich, die geringsten Chancen in der...
Wahrscheinlich,
ja. So vor, ne, also wenn man die Liste mal runtergeht, die Spitze, die wohl am schwächsten gegen Khabib ist, ist Poirier. Ja, die Nummer 4 gerade. Und du, Carsten, wie sieht's bei dir aus?
Ich würde am liebsten Khabib versus McGregor sehen.
Mhm.
Dann Tony Ferguson gegen Kevin Lee.
Ja gut, das auch. Tony Ferguson hatte ich jetzt absichtlich nicht reingenommen, weil der erstmal raus ist.
Man weiß nicht, wie lange. Könnte man auch McGregor rausnehmen erstmal noch, ne?
Ja.
Ja.
Man weiß ja nicht, wie lange. Ich meine, Kevin Lee wird jetzt auch nicht nächsten Monat wieder kämpfen.
Nee, aber mit Ferguson, wenn du den in die Verlosung mit reinnimmst, wäre natürlich auch Ferguson gegen Lee das Rematch eins meiner Favorites, natürlich.
Ja, und Poirier gegen Alvarez, dann würde ich sagen, Alvarez, Poirier-Sieger gegen Ferguson-Lee-Sieger und dieser Sieger dann gegen den Sieger aus McGregor-Habib.
Boah, das ist aber noch ein langer Weg, ein steiniger Weg dann für Alvarez und Poirier.
Ja,
ne?
Ja, ich meine...
Die haben ja jetzt gut, echt,
aber was machst du dann mit Ferguson? Einen
langen Grind hinter sich, ne?
Ja, aber Ferguson die sind halt, und Lee hätten sich dann auch beide ihren Titelshot verdient.
Ja, Lee halt noch nicht unbedingt, ne? Lee kommt gerade erst von unten hoch. Ich meine, Lee hat mit Barbosa mit Abstand den größten Sieg seiner Karriere und dann eigentlich ist dann nur Chiesa und Chiesa ist die Nummer 9. Also ja, Kevin jetzt, Lee ist frisch da in der Spitze. Während Alvarez und Poirier da wirklich einen langen Grind hinter sich haben. Also, dass du die jetzt noch durch zwei Kämpfe schickst, bevor die einen Title Shot kriegen, finde ich, boah, das finde ich schon fast eine Zumutung eigentlich für die beiden. Also, ich würde es natürlich auch gerne sehen, das Rematch zwischen
naja,
den beiden.
Naja, aber hat Eddie Alvarez denn den Kampf... Einen Titelkampf verdient, sollte
weißt
er
jetzt du, ich
gegen
finde, Poirier... Ich finde, die sollten sich nochmal kloppen und der Gewinner kriegt dann Khabib. Weil die haben beide jetzt zuletzt Justin Gaethje besiegt, dann da weiß man jetzt nicht genau, wer vorne steht und beide relativ in einem, ja, in einer ganz, ganz ähnlichen Performance. Die...
Ja, warum sollten die nochmal gegeneinander kämpfen? Die haben doch gerade erst gegeneinander. Du meinst Alvarez und Poirier, oder?
Die beiden gegeneinander, ja.
Die haben doch gerade erst gegeneinander gekämpft,
das
ist doch
ja,
gar nicht
das
so
war,
lange her.
Ja, aber das war erstmal ein sehr guter Kampf, wo beide Momente hatten und zweitens ein kontroverses Ende mit illegalen Knien zum Kopf. Ich glaube, die ganze MMA-Welt schreit nach dem Rematch, die beiden wollten das halt nicht. Also Alvarez wollte
Alvarez
das nicht, sorry.
Wollte nicht, ja.
Ja. Wobei, ja, also das ist ein Rematch, was wir irgendwann sehen müssen. Unbedingt. Und das ist auch der beste Kampf für die zwei. Also
Eddie Alvarez kann sich
das
nicht
ist ein verdammter
für
Kampf.
Immer von Poirier drücken.
Das ist einer der besten Kämpfe der letzten Jahre im Übrigen. Also wenn du den nicht gesehen hast, Remo. Den ersten von
doch,
den zwei.
Ich habe den schon gesehen. Ach so, ich habe aber okay. Alvarez eigentlich auch besser gesehen bis zum Zeitpunkt des Abbruchs.
Da, nö. Poirier hat den Kampf gewonnen bis dahin. Poirier hatte ihn angeklingelt und Eddie Alvarez kam dann nochmal zurück, als er schon gegen Zaun blind Schläge geworfen hat. Das war.
Ja, da hat er.
Genau, dann kam er nochmal zurück. Also,
da hat er
hätte,
aber ordentlich ausgeteilt
möglich,
dann, ne?
Möglich hätte er, dass er den Kampf auch legal hätte beenden können, aber es ist nicht so. Poirier war mit Punkten vorne, als der Kampf gestoppt wurde.
Was für mich interessant ist, ich habe mir jetzt gerade mal die Rankings angeguckt und rausgesucht. Nate Diaz ist auf 8. Jetzt, also. Was für mich jetzt interessant wäre, was passiert jetzt, wie geht es mit Diaz weiter? Also wenn der jetzt nochmal demnächst irgendeinen guten Kampf kriegt und den gewinnt, ist der auch in der Verlosung. Allein schon durch seine Persönlichkeit.
Ja, aber glaubt ihr denn, dass Nate Diaz irgendwas anderes als McGregor haben will? Weil, also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, dass er den Kampf so oder so kriegt. Und ich glaube, das weiß er auch. McGregor kommt jetzt zurück und macht irgendeinen anderen Kampf.
Diaz wollte Alvarez.
Diaz ist direkt wieder da.
Diaz wollte Alvarez, soweit ich weiß.
Wollte er ihn, oder?
Ja, also Diaz hat zumindest gesagt, Mai, Juni ist er zurück. Bis jetzt wurde aber noch nichts angekündigt. Und ich denke, wenn Diaz zurückkommt, dann...
Aber auch interessant, wie er sich da an die Spitze mogelt immer, ne?
Also ich würd ihn mindestens in ein Co-Main-Event stecken. Ich weiß nicht, aber die Diaz-Brüder sind schon
Star-Privilegien.
Sind schon ganz große Klasse. Aber er kommt in kein Co-Main-Event. Weder 24, 25, 26, die sind alle zu gut besetzt. Da hat auch kein Nate Diaz Platz. 27 vielleicht. Und das ist aber nicht im Mai oder Juni.
Ja, also für mich, das muss ich ehrlich zugeben, gehört Nate Diaz da erstmal nicht in die Diskussion rein, weil es einfach nicht verdient hat. Sorry, aber...
In die Titeldiskussion, oder was?
Ja, also es ist schon realistisch, dass er da rein kommt, einfach weil er ein Star ist und weil er Geld gibt, aber
er kommt nicht in Frage.
Er hat's resümee-technisch einfach nicht.
Du musst ja wissen, dass
Nate, einfach nicht da oben,
dass
ne?
Nate, ist er überhaupt ein Lightweight? Ich meine, der erste Kampf gegen McGregor fand ja im Welterweight statt.
Naja, weil es Short Notice war, aber normalerweise ist Nate ja schon ein Lightweight.
Okay. Mhm. Ich denke nicht, dass er in Frage kommt für einen Titelkampf. Aber er kommt in Frage für einen Top 4, Top 5 Kampf.
Wenn ich glaube, er kommt eigentlich realistischerweise nur in Frage für Conor McGregor im Moment.
Nee. Wieso?
Ja, alles andere wäre, also auch der Conor McGregor-Kampf ist Quatsch, weil McGregor die 1 ist und er ist
aber Conor McGregor kommt nur in Frage für einen Khabib-Kampf.
Ja, aber guck mal, Vincent, wenn du das am Ranking festmachst, dass du sagst, nee, Diaz, McGregor 3 käme nicht in Frage, weil Diaz 8 ist und McGregor 1, da frage ich mich natürlich, warum ist McGregor überhaupt 1? Was hat denn der in den letzten 2 Jahren im Leichtgewicht gemacht?
Außer Artem Lobov verteidigt.
Naja, er hat alle verprügelt, die da oben sind, außer
wenn
Tony
dann, Ferguson. Wenn dann im Leichtgewicht? Wenn dann? Außer Alvarez. Niemanden. Alvarez ist doch sein einziger Sieg im Leichtgewicht. Sein einziger.
Nö, das
und der ist
Poirier.
Jetzt wieder, natürlich. Und der ist Poirier war am Featherweight noch zu der Zeit.
Ach so, ja, okay. Aber den First Round Knockout ist dann auch im Featherweight.
Warum ist dann McGregor dann jetzt eins? Wenn er überhaupt nur einen einzigen Kampf im Leichtgewicht gemacht hat, oder beziehungsweise zwei, ich glaube, der zweite Diaz-Kampf war ja auch im Leichtgewicht, oder? Und aber der letzte eben auch schon 2 Jahre oder so her ist, wie kann dann da ein McGregor auf 1 gerankt sein? Das ist doch lächerlich.
Na, weil er Pound for Pound Nummer 3 ist, naja, eigentlich hier Nummer 4, aber da steht die 3.
George St. Pierre ist Nummer 2, der hat ja auch sehr viele Kämpfe
gemacht. Weil er einfach insgesamt Jose Aldo, der Sieg gegen Jose Aldo, der Sieg, die Art und Weise, wie er gegen Alvarez gewonnen hat, der First-Round-Knockout von Poirier, ob das jetzt im Featherweight war oder nicht, das ist ja, also ich weiß also auf jeden Fall, warum McGregor da drin ist.
Auf der Nummer ich finde es nicht nachvollziehbar, dass er auf 1 gerankt
und,
ist.
Und zumal er Champion war und den Kampf und den Titel nicht verloren hat im klassischen Sinne. Dann kommt er doch auf die Nummer 1. Also ob du den jetzt strippst.
Da kommt er doch nicht auf Nummer 1.
Aber der Ex-Champion, wenn man ihm den Gürtel entzieht.
Dann, er hat
ja,
zwei
ist doch
Kämpfe,
aber vollkommen
ich,
egal. Fakt. Faktisch, er hatte den Gürtel. Und dann hat man ihm den entzogen, aber er hat keinen Kampf verloren. Dann kommt er doch auf die Nummer 1, das würde man doch in jeder anderen Gewichtsklasse auch machen.
Keinen Kampf verloren, er hat seit zwei Jahren überhaupt gar keinen mehr gemacht.
Ja, das ist aber doch vollkommen egal. Er hatte den Titel und er hat den Titel nicht durch Niederlage verloren. Dann kommt er doch auf die
Nummer 1. Aber das wäre doch in jeder anderen Gewichtsklasse auch so. Wenn Max Holloway sich jetzt irgendwie verletzt
und dann hat er irgendwie keinen Bock, weil er zu viele Cupcakes gegessen hat und dann entzieht
dann
man ihm den Titel.
Dann ist er nach 2 Jahren bestimmt nicht mehr auf 1.
Dann entzieht man ihm den Titel. Wenn man ihm nach 2 Jahren erst den Titel entzieht und Brian Ortega und Aldo und Edgar dann an die Spitze sind, meinetwegen. Aber dann entziehst du Max Holloway nach 2 Jahren den Titel und dann kriegt den Aldo wieder zurück oder sowas, dann ist doch Holloway, obwohl er nicht gekämpft hat, trotzdem wieder die Nummer, also trotzdem die Nummer 1.
Nee, finde ich, sehe ich nicht so.
Also meiner Meinung nach ganz klar. Also
wie gesagt, jemand, der überhaupt nur, ich glaube, 2 Kämpfe in einer Gewichtsklasse gemacht hat und der letzte Kampf 1,5 Jahre oder so her ist, hat für mich keine Berechtigung, auf 1 zu sein. Wenn andere, die dahinter stehen, wie Ferguson, wie Alvarez, wie Poirier, wie Lee, wie Barbosa,
er muss über Alvarez sein, oder nicht?
Nee, warum? Weil er vor 1,5 Jahren gegen den mal gewonnen hat und seitdem keinen einzigen Kampf mehr bestritten hat. Und Alvarez seitdem aber, also dann müsste ja jeder, der irgendjemanden jemals besiegt hat, ganz egal wann das war, immer permanent über dem stehen. Ganz egal, und wenn das 10 Jahre später ist.
Ja, 1,5 Jahre ist nicht, das ist dann schon zu viel.
Ja, aber wie lange sollte denn deiner Ansicht nach McGregor jetzt noch inaktiv sein dürfen und trotzdem vor Alvarez stehen, nur weil er ihn einmal besiegt hat? Wie lange wäre denn jetzt für dich wann wäre für dich dann die Grenze, wo man sagt, okay, langsam, nach ein paar Jahren Inaktivität, kann man vielleicht mal drüber nachdenken, den mal von 1 zu streichen.
Das liegt nicht bei McGregor, sondern es liegt bei den anderen. Wenn Eddie Alvarez jetzt noch einen Kampf gewinnt, dann zieht er wieder hoch. Wenn Tony Ferguson den nächsten Kampf gewinnt, dann zieht er weiter hoch. Und McGregor kommt dann runter durch die Leistung der anderen, aber nicht durch, ja, aber durch, sein, aber durch seine Abwesenheit. Das ist ja nicht so, dass da ein Ticker jetzt läuft, dass du, in zwei Wochen gehe ich eine Position runter, sondern die anderen gehen hoch und du eben.
Ja, aber sind sie doch jetzt runter. Auch nicht. Die anderen sind doch jetzt, in den anderthalb Jahren, in denen McGregor inaktiv war, sind doch die anderen auch nicht an ihm vorbeigezogen. Durch eigene Leistungen.
Ja, okay, aber Alvarez hat jetzt gegen Gaethje gewonnen. Gaethje war die Nummer 5. Ne? Also die haben schon alle runtergegriffen.
Ja, diese Diskussion bringt ja im Endeffekt nichts. Also man diskutiert, wieso jemand ja, in den Rankings also, so weit oben
wir haben,
ist.
Wir haben eindeutig eine andere. Die Rankings sind erstmal, das muss man sagen, sind vollkommen hanebüchen, die meiste Zeit sowieso. Aber ich verstehe,
wieso McGregor die 1 ist. Der Auslöser war ja, weil du ja meintest, Nate Diaz und McGregor sollte nicht zustande kommen, dadurch, dass
genau, 1 und 8.
So viele Rankings, ja. So 1 und 8 und daher sagte ich ja, ich sehe McGregor ohnehin nicht an 1. Ich finde es lächerlich, ihn an 1 zu ranken, vor dem Hintergrund der anderen, die da hinter ihm stehen und was die in der Zwischenzeit geleistet haben. So.
Aber hättest du McGregor noch in der Top 5 oder hättest du ihn gar nicht mehr drin?
Ganz kurz noch. Unabhängig von den Rankings, wo McGregor und Diaz stehen, finde ich, dass du den Kampf immer machen kannst, den dritten Kampf, auch wenn Diaz an 20 steht, das spielt gar keine Rolle. Alle wollen das sehen, alle wissen, Diaz ist der Einzige, der McGregor bisher besiegt hat, okay, in der UFC zumindest. Und das Rematch war ja nur auch sehr kontrovers, also jeder schreit doch nach der Trilogie und dabei spielt es doch gar keine Rolle, ob Diaz 8. oder 10. oder 20. ist.
Das glaube ich auch, ich habe nur gesagt, dass er das nicht verdient hat, vom Resümee her.
Diaz?
Ja.
Na gut, weiß ich nicht. Also,
ja, naja, schau dir das mal an.
Lange inaktiv, aber.
Ja, aber schau dir das doch auch einfach mal an. Das ist doch nicht vergleichbar mit dem Rest der Division und auch schon gar nicht vergleichbar mit McGregors Resümee. Verliert zuletzt gegen McGregor, gewinnt dann eine Entscheidung gegen Michael Johnson und natürlich hat er den Sieg über McGregor, aber dann hat er wieder die Niederlage gegen Dos Anjos, Gray Maynard haut er noch K.O. und dann zwei Niederlagen in Folge. Also er ist einfach nicht Top of the Division mit 11 Niederlagen und 19 Siegen. Das ist einfach nicht.
Ja gut, aber im Vergleich dazu, wie ist dann McGregors Resümee im Lightweight, außer den beiden Kämpfen, von denen er natürlich auch beide gewonnen hat?
Ja, das ist schon klar.
Was ist dann sein Resümee in den letzten anderthalb Jahren?
Das ist ja nicht, das baut sich ja nicht nur aus dem Rekord in der jeweiligen Gewichtsklasse auf. Scheinbar. Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht.
Letztendlich geht es doch darum, was die Leute sehen wollen. Und die wollen McGregor Diaz 3 sehen.
Das ist klar. Ich will nur sagen, dass das sportliche
ich weiß nicht, aber die meisten Leute wollen McGregor gegen Habib sehen. Keiner will zuerst Nate Diaz sehen, bevor nicht McGregor.
Es geht doch nicht.
Na doch, eine Menge wollen das jetzt.
Es geht doch nicht darum, welcher von beiden Kämpfen zuerst stattfindet. Es ist doch keine Entweder-Oder-Frage, sondern es kann ja beides passieren. McGregor gegen Khabib und McGregor gegen Diaz 3. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, eigentlich schon, weil es sehr viele Leute in der Reihe gibt, die einen Titelkampf bekommen sollte McGregor gewinnen.
Und wenn er nicht gewinnt?
Ja, das ist ein anderes Szenario. Ich gehe davon aus, dass er gewinnt.
Und dann wären die Türen natürlich offen für ein drittes Match gegen Diaz.
Natürlich, aber bringt es dann McGregor wieder in Titelposition?
Ja, den Titel verteidigt er ohnehin nicht. Hat er noch nie irgendeinen Titel verteidigt in seiner ganzen Karriere. Insofern ist davon auszugehen, dass selbst wenn er den gewinnt gegen Khabib, dass der ohnehin dann irgendwann wieder vakantiert wird.
Meinst du?
Ja, guck mal, McGregor hat noch nie auch nur einen einzigen Titel verteidigt. Nie. Nirgends.
Gut, nicht
in der
UFC
und auch in keiner anderen.
Ah, aber er hat am meisten Kohle von allen verdient. Und darum,
ja, aber darum geht's ja gerade nicht. Ja, es geht dann darum, ob er den Titel dann verteidigt oder
ja,
nicht.
Ja gut, also wenn ich in meinem Beruf arbeite, in meinem Beruf geht's mir schon darum, dass ich am meisten Geld mache.
Ja, aber Remo, meinst du, dass er niemals den Titel verteidigen wird? Egal, was jetzt passiert? Also ja, guck mal, wenn er die Bereitschaft hat, für den Titel zu kämpfen, dann muss doch irgendwie schon mal sich ein bisschen was geändert haben.
Ja, wenn McGregor Khabib
ist ein Kampf, in dem er ein Underdog ist, vielleicht nicht mehr seit dem I-Quinter-Kampf, auch wenn ich das nicht verstehe. Das ist ein großes Risiko, was er da eingeht mit diesem Kampf. Da muss er doch schon mal, da muss doch irgendwie ein Schalter in seinem Hirn sich umgelegt haben, der sagt, so, ich mach jetzt einfach das, was dran ist. Und zwar Khabib Nurmagomedov.
Warum soll der Schalter ein anderer sein als vor dem Titel, beziehungsweise nach den Titelkämpfen gegen Aldo und gegen Alvarez?
Na, weil das alles.
Da hat er auch nichts verteidigt, insofern.
Ja, aber das waren alles, ja, History-Making quasi. Das war alles so der Next Big Step und Khabib ist nicht unbedingt. Ja,
the next würde big er step. Ne, doch. Diese Undefeated Streak, wenn er die beenden könnte, das wäre schon gut für seine Legacy. Und aber warum sollte er denn dann den Titel noch verteidigen? Also, wenn das schon nach Aldo nicht gemacht hat und nach Alvarez nicht gemacht hat, warum sollte er das dann dieses Mal machen, wo er ja noch viel mehr Kohle auf dem Konto hat?
Weil es keiner von ihm erwartet.
Weil er, naja, also wenn er sowieso zurückkommt, dann I'm here to stay.
Ich denke, wenn er schon zurückkommt, dann.
Ich denke auch, dann macht er das.
Ja, oder er sagt halt, er macht einen großen, dicken Moneyfight und danach setzt er sich zur Ruhe. McGregor muss ja gar nicht mehr in die UFC zurückkommen. Er hat genug Kohle verdient, für sein Leben ausgesorgt, er kann seine Sackhaare verkaufen, ja,
in, und würde in damit zwei Geld Jahren, machen. In zwei Jahren ist ihm halt wieder langweilig und dann macht er Randale halt in einem Flugzeug. Ja, ach, Quatsch, da will doch keiner sehen.
Du unterschätzt die McGregor-Fanboys.
Ja, ich weiß auch
nicht. Du unterschätzt den Mainstream.
Gut. Ich, ja. Wie wär's? Für mich ist das abgeschlossen
jetzt. Mac gegen Pack.
Ja.
Ja, das war ja schon im Gespräch, aber
was soll das? Da habe ich persönlich überhaupt kein Interesse dran. Auch nicht an einem Floyd
Green. Nee, ich auch nicht.
Ja, aber lass uns jetzt über was anderes reden. UFC Hamburg. Haben wir gar nicht angesprochen irgendwie.
Wollen wir nicht über Carlos Condit nochmal sprechen? Oder was war da jetzt letzte Woche noch? Da war doch, außer Kevin Lee, da war doch bestimmt noch irgendwas anderes.
Ja, Frankie Edgar, aber...
Ach so. Ja, aber das war irgendwie ein langweiliger Kampf auch, wenn... Also, es war ein... Der war schon actionreich, aber es ist irgendwie nichts richtig passiert, ne?
Also jetzt... Sagen wir so, es ist in dem Kampf nichts, was mir im Kopf geblieben ist. Ich weiß, wenn ich mich an den Kampf zurückerinnere, ich weiß, dass etwas passiert ist, aber jetzt zum Beispiel bei Edson Barboza, diesen Chicken Dance, den habe ich jetzt quasi vor mir, aber...
Genau, der hat einfach keine Momente, der
Edgar. Bei Frank Edgar, da ist nichts passiert,
was mir jetzt... Das war wahrscheinlich der langweiligste Cub Swanson-Kampf, den ich je gesehen habe. Kann sein. Oder?
Naja, gut, Edgar ist da halt echt wie so ein Schweizer Uhrwerk, ne? Der spult zuverlässig sein Programm runter und das ist eben auch ganz oft erfolgreich, ähnlich wie Woodley auch. Mhm. Und aber ja, er ist halt nicht der spektakulärste, ne? Das muss man so sagen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das seine Schuld ist. Es ist halt einfach wirklich nicht so viel passiert. Kaum Takedown, weiß ich nicht, ob es überhaupt welche gab. Dann kein Scrambling, keine irgendwelche verrückten Moves, keine besonderen Kombinationen. Significant Strikes immer nur vereinzelt, ohne große Reaktion. Nicht wirklich viel Blut, ein kleiner Schnitt, aber ist auch nichts rausgekommen. Keine sonderlichen, es ist einfach kaum was passiert. So ähnlich wie dieser Joanna-Rose-Kampf. Der war natürlich interessant, mal zu sehen, was da passiert. Noch interessanter als jetzt Swanson Edgar 2, aber auch da ist ja nicht wirklich viel passiert in dem Joanna-Nama-Yunus-Kampf. Da waren kaum richtige Momente drin. Also der größte Moment war vielleicht der Takedown am Ende. Und da ist ja auch überhaupt nichts mit passiert, ne?
Haben wir nicht schon über den Kampf geredet? Ich meine schon.
Also es ist merkwürdig, wie die actionreichen Kämpfe, die auch durchaus Treffer gelandet werden und sowas, trotzdem langweilig sein könnten in einer
bizarren Art und Weise. Ja, aber es, weil es,
wenn wir jetzt mal vergleichen,
passiert, was dir im Kopf bleibt.
Wenn wir jetzt mal vergleichen hier den Carlos Condit-Kampf, nämlich zuletzt vor zwei Wochen, mit Oliveira, den hatte ich ja live nicht gesehen und dann haben wir den besprochen, ohne dass ich den geguckt habe. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt. Das ist doch einer der besten Kämpfe des Jahres schon. Das ist doch toll gewesen. So viel so viel Bewegung, wie da drin war, mit dem ganzen Takedown.
Echt? Ich glaube, ich habe gemeint, dass mir davon nichts im Kopf, dass mir von dem Kampf auch nichts im Kopf geblieben ist.
Oh, bei mir aber schon. Ich fand den ganz toll. Und Carlos Condit hat immer solche Kämpfe. Auch die ganzen Niederlagen, die er jetzt in Folge hat, aber das sind immer wahnsinnig gute Kämpfe gewesen.
Naja. Ja, Condit ist eigentlich eine Bank, ne?
Mhm. Ja, da ist auch eigentlich zu früh für Renter, trotz der Losing Streak. Das ist halt einfach immer noch zu knapp. Ne, das könnte Justin Gaethje könnte das jetzt auch aufbauen, eine Losing Streak, aber wenn die Kämpfe immer toll sind, dann ist das eigentlich egal.
Ja. Ja, gut, Condit hat halt auch einen relativ spektakulären Stil, ne? Aber man muss natürlich schon konstatieren, was jetzt unterm Strich stehen bleibt. Ich meine, spektakulär, alles schön und gut, aber gelegentlich sollte auch mal ein Sieg dabei rauskommen, ne?
Und da das wäre schon halt ideal, ne?
Wäre nicht schlecht.
Wäre schon mal so ein positiver Nebeneffekt, weißt du?
Ja, das wäre, dann könnte man sich mal gönnen, ab und an.
Und wenn ich sehe, dass ich, ja, ich weiß nicht, in seinen letzten 10 Kämpfen oder so hat er wahrscheinlich 80% verloren, oder? Also.
Ja, ich glaube, in den letzten 9 hat er 7 Niederlagen.
Das ist schon eine Ansage, ne?
7 ja, aus 9. Das ist echt krass, aber davon sind auch mehrere Top-Fights in der UFC-Geschichte. George St. Pierre, was war da dann noch? Gegen Robbie Lawler zum Beispiel, das sind wahnsinnig, wahnsinnig gute Kämpfe in den Top 25 bestimmt.
Woodley auch. Tyron Woodley, ja.
War der Kampf gut gegen Tyron Woodley? Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, aber er hat halt gegen ihn gekämpft.
Ach so, und ja, verloren. Klar, er hat natürlich, auch noch die allergrößten Namen, die es überhaupt gibt, ne, das auch noch. Aber, dass die Kämpfe dann eben auch noch,
ja, gut, aber hat eben auch verloren.
Das ist das Ding.
Ja, hat eben auch verloren, wie gesagt, jetzt gegen Alex Oliveira, hat verloren gegen Neil Magny, hat verloren gegen Damien Maia und alle drei sind, glaube ich, sagen wir mal, zumindest keine Hall of Famer. Ne? Also.
Ja, Damien Maia, ja. Da muss man sich nicht schämen. Jeder weiß, was passiert, wenn Damien Maia gewinnt. Ne? Also, wenn du eine Niederlage gegen Damien Maia bei irgendjemandem im Resümee siehst, dann weißt du, ah, okay, ja, klar. Ich weiß genau, was passiert schon, ist. Das nimmt nicht wirklich was weg. Ne? Wenn du dann Neil Magny drin hast, Neil Magny ist tougher als
alles. Sicher, natürlich, alles solide denkt, Leute, ne? Ist ja aber, gar keine Frage. Aber die haben alle jetzt nicht den Legendenstatus.
Genau, von Woodley und Oliveira ist wahrscheinlich seine schändlichste Niederlage bisher. Aber der Kampf war trotzdem gut. Also, ja, was soll man machen? Der ist irgendwie aber anfällig für die Submissions, ne? Carlos Condit.
Ja, aha.
Ja.
Das kann man so sagen, aber ja. Ich habe halt den Eindruck, er ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast, Condit. Ich weiß nicht, ob er da tatsächlich nochmal mit der Spitze mithalten kann.
Ja, vielleicht wird nicht, aber so lange.
Natürlich wird er durch seine Fähigkeiten immer, sagen wir mal, vielleicht Top 10 sein oder so. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht überhaupt. Müsste man direkt mal gucken. Aber auf jeden Fall hat er immer das Potenzial, natürlich zumindest Top 10 zu sein.
Das wäre natürlich mal was, wenn er so sich so langsam nach unten arbeitet, aber immer mit Top-Kämpfen. Das könnte auch mit Justin Gaethje passieren. Dass er zwar immer verliert, aber es ist immer klasse und dann arbeitet er sich langsam aus den Top 15 raus und dann ist er irgendwann in Rente. Ja. Das wäre also ganz wie interessant gesagt, zu sehen.
Das Potenzial, Top 10 zu sein, wird Condit natürlich wahrscheinlich immer haben, aber ja, ich glaube, es reicht einfach für die Spitze, reicht es nicht mehr.
Ja, das ich weiß gar nicht.
Das zeigt sich auch ganz deutlich an.
Der ist unranked jetzt, ne?
Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, also ich sehe ihn hier auf jeden Fall nicht beim Welterweight.
Naja, wie gesagt, das Potenzial hat er natürlich, aber trotzdem immer noch für Top 10, auch wenn das zurzeit nicht ist. Aber ja.
Okay.
Aber es ist halt, Condit ist halt nicht mehr der Condit von vor ein paar Jahren. Das ist eben, muss man eben auch mal eingestehen.
Ja, das stimmt.
Aber für spektakuläre Kämpfe natürlich immer gut durch seinen Stil.
Ja, man muss halt schauen. Ich finde halt einfach, man ist noch nicht genug, um zu sagen, Schluss. Dafür sind die alle immer zu knapp. Die Performances. Vielleicht hat er einfach wirklich unfassbar viel Pech.
Ja, das war wirklich schon, wie gesagt, unfassbar viel. Bei ja. 7 Niederlagen in 9 Kämpfen.
Ja, ja, also ja, das ist schon Rekord.
Kann man das ja fast nicht, kann man das ja fast nicht mehr, kann man das fast nicht mehr auf Pech schieben,
eigentlich. Ja. Ja, man kann natürlich 3 rausziehen, Robbie Lawler, ja, Robbie Lawler nicht unbedingt, aber George St. Pierre und Tyron Woodley. Wenn er da zu kurz kommt, das ist ja, das nimmt ja jetzt nicht wirklich was weg. Dann Demian Meyer, wir wissen, dass er sowieso anfällig ist für Submissions, kannst du vielleicht auch noch rausziehen. Ja, so aber, als Schandflecken, meine ich, kannst du die vielleicht rausziehen, ne? Ja, aber dann musst du eben auch Neil Magny und Oliveira erklären und dann wird's wirklich kritisch. Also der ist schon in der Erklärungsnot jetzt.
Ja, ist glaube ich auch wenig sinnvoll oder zielführend, jetzt zu versuchen, die ganzen Niederlagen zu relativieren, weil dies, weil das und weil jenes. Fakt ist, der hat halt 7 Mal verloren in den letzten 9 Kämpfen. Das ist Tatsache. Und das bleibt halt unterm Strich stehen.
Sollten wir die Diskussion auf nächste Episode verschieben?
Ja, die Diskussion ist, glaube ich, abgeschlossen.
Okay.
Haben wir noch irgendwie kleine Sachen anzusprechen?
Weil also, egal was wir ansprechen, es wird sich in die Länge ziehen.
Aber deshalb, dann versuch das mal wenigstens mit dieser Leslie Smith-Geschichte, weil ich habe
das wollte ich gerade sagen, was war da los mit Leslie Smith? Das irgendwie ist das ein bisschen an
ja, mir vorbei. Keiner von am uns Rande, weiß so am, wirklich Bescheid.
Ha, weil am das Rande war ja eine recht große Story. Da war irgendwas los. Die UFC wollte die nicht mehr unter Vertrag nehmen und die klagt
jetzt. Ja, und scheinbar hat man ihrer Gegnerin gesagt, sie soll den Weightcut nicht schaffen und ich habe hier nur gefährliches Halbwissen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was abging, deshalb würde ich sagen, lesen wir uns in die Geschichte fürs nächste Mal rein.
Ja, okay.
Und beenden dann mit der Episode. Hat wieder Spaß gemacht zu dritt.
Gab ja, wieder, das ist auch immer
wie besser. Immer, Diskussion macht Spaß. Und dann war es das von mir. Danke fürs Zuhören. Folgt @OctagonPodcast bei Twitter. Dann seid ihr immer up to date. Eure Abschlussworte.
Und MMA auf Deutsch auf YouTube.
Okay.
Das ist mein Abschlusswort.
Remo.
Ja, ich habe eigentlich keine hochtrabenden Abschlussworte parat. Ich freue mich einfach nur aufs nächste Mal und bin gespannt, was bis dahin so passiert in der MMA-Welt. Und dann schauen wir mal, was es da wieder zu diskutieren gibt.
Jo. Also dann, ciao, ciao.
Bis dahin.